Du weißt, welche Folge wir heute haben?
Gentlemen, start your engines. Folge 11.
Ah, ist das wieder so ein weicher Start, den wir machen?
Ja, PHW Fury Roads.
Hallo und ich wollte jetzt so, hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 von Picknick am Wegesrand
sagen.
11? Das ist normal, wie ich das ausspreche. Das ist nur alle, die mich darauf hinweisen, dass es nicht 11 heißt, die wissen das nicht richtig.
Gut.
Also, willkommen zur Folge 11 von Picknick am Wegesrand.
Ja, das hätte man ja in Ruhe heute nicht genießen können bei dem Film, den wir hatten, wenn wir am Wegesrand gepicknickt hätten.
Genau, wir sind nämlich gerade auf unseren Lautmotorrädern hergefahren ins Büro von Moviepilot, wo wir heute wieder sitzen. Ich glaube, wir saßen vor 2 oder 3 Folgen schon mal hier.
Ja, ist auch ganz toll hier.
Und passend reden wir über einen Film. Ja, wie wir es auch die letzten Male schon getan haben. Oder wollen ihn zumindest wieder als, ich benutze es wieder als Leitmotiv benutzen. Mhm. Wir waren gerade im Kino und haben gerade Mad Max Fury Roads gesehen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wie würdest du es aussprechen?
Genau so.
Mein Englisch ist ja nicht sehr weit hin. Da können wir aber auch gleich noch drüber sprechen, über Original Englisch verstehen im Kino. Da habe ich immer so bisschen Probleme mit. Also wir beide, Gregor und ich, waren gerade im Kino.
Und sind noch ganz überwältigt.
Wir sind auf verschiedenen Kanälen hergekommen. Gregor mit der Eisenbahn, wollte ich schon sagen, weil es so passt, mit der U-Bahn, nicht mit dem Rad. Jedenfalls beide mit Metall.
Nee, ich bin jetzt gelaufen. Das brauchte ich, um quasi runterzukommen, um meinen Adrenalinhaushalt wieder ein bisschen einzupegeln.
Ich habe mich in der Tat gewundert, warum du so schnell warst. Ich nehme an, Laufen ist schneller als hierher mit der Bahn fahren vom Potsdamer Platz zum Büro. Ja, wie redet man über einen Film, den man gerade erst im Kino gesehen hat? Fragt man so, wie fandest du es denn?
Ich finde, das gehört doch eigentlich zum Kinoerlebnis dazu, dass man einen Kinofilm sieht. Meistens in Gesellschaft anderer Menschen und dann unterhält man sich danach noch ein bisschen. Dachte, das wäre so mein ganz interessantes organisches Konzept. Ja. Ich muss erstmal ein Kompliment dir aussprechen. Hast dich ganz tapfer im Kinosaal verhalten. Ich dachte, du würdest irgendwann vor Schreck mir um den Hals fallen und Schutz suchen. Aber du bist auch nicht eingeschlafen, weil du bist ja ein
das hatte ich vermutet, ja, dass ich wegen
hart arbeitender Familienvater und als solcher immer schon in irgendwelchen komischen Bragging-Wettbewerben wäre, um 5.39 Uhr den ersten Ping in irgendeinen Chat hinein
droppt. Hallo Anselm.
Das habe ich, glaube ich, aus einem anderen parallelen Podcast-Universum aufgenommen. Und ich habe das, glaube ich, vorgeschlagen, weil der Film ist, könnte man im weitesten Sinne als Science-Fiction bezeichnen.
Ja.
Und Subgenre Doomsday, Post-Apokalyptic, Endzeit-Film.
Dystopie.
Dystopie, ja, auch, aber das würde ich so nicht sagen.
Ach, ja. Ja, warum denn nicht? Also wir müssen jetzt vielleicht nochmal einmal kurz vorher sagen, dass wir jetzt so heftig spoilern werden, dass man jetzt abschaltet, wenn man nicht gespoilert wird oder das einfach über sich ergehen lässt. Ich soll dich irgendwie runterschalten?
Ich finde, du könntest noch ein bisschen lauter sprechen.
Ach so, ich soll lauter sprechen.
Ja,
oder? Das macht später die Technik alles wieder gut.
Okay.
Ja.
Warum ist der Film keine Dystopie, fragst du mich?
Ja.
Ich finde, er zeigt kein so erstaunliches Gesellschaftsbild, sondern das ist von den ganzen Mechanismen her pure Anthropologie, die da durchdekliniert wird. So eine Auffaltung in unterschiedliche Stämme, die sich jeweils so bestimmte Fetische aus dieser untergegangenen Welt bewahrt haben und sich mit unter dieser starken Ressourcenlimitierung jeweils so sozial-ökonomische Nischen gebaut haben, in denen sie überlebt haben. Und dystopisch ist der Film, und das ist jetzt schon ein harter Spoiler in dem Sinne, dass er ja ein Roadmovie im besten Sinne ist, aber mit so einem Loop, weil ich habe noch nie einen Roadmovie gesehen, wo der Startpunkt und der Endpunkt derselbe Ort ist. Also das ist schon mal ein absoluter Rulebreaker im dem Bereich Road Movie. Also ein Film, in dem die Konflikte, wenn sie denn ausgetreten werden, ständig in sich wechselnden Schauplätzen stattfinden und nicht es darum geht, territorial gewissermaßen etwas zu erobern. Dass dann auch gewissermaßen die verändernden Schauplätze gewissermaßen auch handlungstreibend sind. Und eine wichtige, ich versuche das so hochabstrakt, also eine wichtige Beweggrund ist einfach, dass eine der Hauptpersonen, eine der Hauptprotagonistinnen in diesem Film sucht ein grünes Land, ein utopisches Land eigentlich in dieser Wüstenwelt. Das ist aber dann nicht da und dann wird gewissermaßen zum Ausgangspunkt zurückgekehrt im Sinne von eigentlich haben wir dort ja alles, was wir brauchen. Wir müssen es uns nur nehmen, wir müssen das dort vorhandene Herrschaftssystem stürzen. Und insofern ist es halt dystopisch, weil es dieser Unort, an dem man hin will, der erweist sich wirklich dann als Täuschung und dann wird gewissermaßen wieder zurückgekehrt. Das fand ich ganz interessant.
Okay, also ich hätte jetzt als Dystopie erstmal bezeichnet, weil, wie du ja sagst, es da eine Gesellschaftsform präsentiert wird, die auf künstlicher Verknappung basiert. Denn die Lösung am Ende des Films scheint ja zu sein, dass die künstliche Verknappung gar nicht notwendig wäre und dort hätte ein neues grünes Land schon längst sein können.
Ja.
Also da ist für mich dann die Dystopie, dass Menschen andere Menschen unterdrücken und verknappen, um eine Hierarchie aufzubauen, weil der Ende des Films, das Ende des Films, das war ja so dieses typische Eine-Minuten-Ende, was ich immer nicht so richtig leiden kann im Film, wenn dann so in einer Minute so plötzlich alles aufgelöst wird.
Ja.
Und das war in dem Film auch so, fand ich. Das war so, vielleicht waren es auch 5 Minuten, ja, aber bei so einem über 2-Stunden-Ding ist das schon sehr kurz. Mhm. Die Helden kommen zurück, sagen so, wir sind jetzt hier, der Böse ist tot, die Hexe ist tot und das Wasser fließt und Ende Gelände. So. Das heißt, eigentlich stelle ich mir dann die Frage, hing es wirklich nur an, also anscheinend wird nur an dieser einen bösen Person festgemacht plötzlich. Mhm. Ja, das ist so plötzlich die Erklärung des Films.
Ja.
Es gibt diesen einen Bösen und wenn der tot ist, dann lassen alle plötzlich ab. Und das ist für mich dann erstmal eine Dystopie, weil anscheinend da sich so eine Herrschaftsform rausgebildet hat und gleichzeitig auch schon eine der größten Schwachstellen von dem Film.
Ah, interessant. Weil ich finde, das meinte ich gerade mit anthropologischer Konstante, weil solche absolutistischen Feudalsysteme, die gab es in der Vergangenheit ja schon immer und die gibt es in Form solcher quasi stalinistisch, feudalistisch, absolutistischer Systeme ja nach wie vor, also in reinst Form würde ich mal sagen, nicht in Reinsform, weil wir können das nicht so genau hinterfragen, was in Nordkorea vor sich geht, aber zumindest dort wird ja so eine dynastische, jeweils von Generation zu Generation weitergetragene Herrscherfigur installiert und so top-down entwickelt sich da das gesamte Gesellschaftssystem, ist auf diesen großen Führer hin ausgerichtet und das ist letztlich gleichartig mit dem System, was wir da gesehen haben, innerhalb, man muss dazu sagen, das ist so eine Art Oase in Form von so ein paar, ja, so Monument Valley-artigen komischen Sandsteintürmen und oben sieht man dann, dass da oben so ein bisschen was gedeiht und Wasser wird wohl aus großer Tiefe hochgepumpt und im Prinzip sind da mehr Ressourcen vorhanden und drumherum lagern aber so vielleicht so 10.000 Leute in ziemlicher Dürre und Elend und hin und wieder wird ihnen mal so ein bisschen die Schleusen geöffnet in Form einer besonderen Herrschergnade. Dann werden für ein paar Minuten mal so die Schleusen geöffnet und frisches Wasser kommt runter. Von der Verteilung her, wenn man also diese kleine Gesellschaftsform von vielleicht was werden es sein, 10.000, 12.000 Leute. Das ist jetzt auch die Frage, ist das überhaupt eine Utopie oder Dystopie, weil stehen die für das gesamte Gesellschaftssystem dieses postapokalyptischen Australiens, das uns da gezeigt wird? Nee, wir sehen ja, dass es da in der Wüste jeweils noch andere so Soziotope gibt, die sich vor allen Dingen Hubkolben motiviert jeweils einrichten. Die einen mit so kleinen Trial- und Enduro- und Motocross-Maschinen in den Bergen, die anderen haben irgendwie etwas größere und modernere Geräte oder fahren mehr so mit großen umgebauten Lastern herum. Ja, von daher. Ach so, dann gibt's ja diese igelförmigen, richtig. Die sind ja, denen gehört auch so ein Teil des Territoriums. Und als dann die Leute von dieser, ich weiß nicht, hat das einen Namen? Da, nennen wir es mal die Oase, ja. Als sie sich da irgendwie vom Weg abkommen, dann kriegen die so Ärger mit so stachelartigen Fahrzeugen, bewaffneten und ausgerüsteten, keine Ahnung, Wildländern.
Igelautos.
Ja. Also deswegen, für mich ist eine Utopie oder Dystopie eigentlich ein globaleres und auch von der Ideologie getriebenes Gesellschaftskonstrukt. Und hier würde ich einfach sagen, das ist ein Rückfall in bestimmte Verhaltensmuster einer Überlebensgesellschaft und von extremer Ressourcenknappheit. Ressourcen, die so knapp sind, dass quasi der Herrscher sie am liebsten gar nicht mehr rausgibt, weil er nicht weiß, was es noch für Probleme gibt. Ne? Also das gesamte und die Masse, der da um wir können das Ausbeutungssystem ist nicht ganz klar, weil die eigentlich diese ausgegrenzten Zehntausende, was die überhaupt für eine Funktion in dieser Gesellschaft haben, das wird nicht erklärt. Das ist so ein Almosen- und Lumpenproletariat, während alle anderen innerhalb dieser vertikalen Gesellschaftsordnung ja jeweils schon so klare Funktionen haben. Von daher würde ich also sagen, das ist eher so ein Fantasy. Film oder diese Dystopie ist eigentlich so ein Rückgriff auf das, was wir denken, was in den wilden Zeiten des Mittelalters oder in den barbarischen Zeitaltern des, keine Ahnung, der Bronzezeit oder sonst wie so stattgefunden haben mag. Und einiges, denke ich mal, spricht schon dafür, dass was man da sieht, jetzt mal mit aller cinematografischen Übertreibungen und Verdichtungen mal abgesehen, meine ich gar nicht so so weltfern ist.
Okay. Also zum Begriff Dystopie, denn ich verwende den Begriff Dystopie wahrscheinlich einfach unscharf als erstmal negatives Zukunftsszenario und ob mir da die Welt präsentiert wird oder nur ein Ausschnitt, ist mir erstmal egal. Hm. Also das fand ich jetzt nicht so, finde ich da nicht so relevant, zumal es da ja auch nicht thematisiert wird, ernsthaft. Nebenan gibt es aber noch die Föderation der Freien Länder oder so. Ja,
es gibt nebenan so einen Stamm, die haben eine Raffinerie geentert. Und dort wird offensichtlich nach wie vor Erdöl veredelt. Und hin und wieder schwärmen die Leute von der Oase aus und wollen sich dort ein bisschen was abzapfen, wahrscheinlich auch mit gewalttätigen Mitteln. Und aber jetzt eine andere Frage, hast du dich denn gut unterhalten gefühlt von dem Film?
Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, eine reichliche Stunde.
Ja.
Bei mir lässt das bei Filmen dann irgendwann nach, wenn die sich auf Kämpfen fokussieren.
Ja.
Weil mich das irgendwann einfach ein bisschen langweilt. Also das war toll gemacht. Ich kenne aber so ähnliche Effekte. Ich weiß, so bei Herr der Ringe gab es auch irgendwie einen Teil, wo so wirklich epische Kämpfe vorgeführt wurden. Und dann aber irgendwann ich so da saß und dachte so, ja, okay, dann will ich irgendwas wirklich Neues. Und der Film, der hat auch viele neue Sachen präsentiert. Frauen in starken Rollen und so. Aber trotz dessen wird halt die ganze Zeit, findet so eine Materialschlacht statt. Und ich finde so für mich ist es nach einer halben, dreiviertel Stunde, habe ich es dann verstanden, so das Prinzip. Und dann kommt auch nichts wirklich Neues mehr, obwohl da wirklich viele tolle Ideen drin waren. Ja, also so diese Autos zum Beispiel mit diesen Stangen, die sich immer so hin und her bewegt haben. Dieses Auto mit der E-Gitarre vorne dran, das war einfach mit das Absurdeste, was ich je in einem Film gesehen habe. Aber trotzdem brauche ich das nicht so lange.
Ja, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, der gefühlte Anteil von Stunt- und Action-Szenen ist 99%, effektiv sind es wahrscheinlich 85%.
Aber viel, ja.
Und dann gibt's auch ein paar ruhige Szenen, so von ein paar Sekunden mal.
Kurz bei zum ruhigen Szenen. Es gab eine Szene, wenn ich mehr davon gehabt hätte, wäre ich überwältigt gewesen. Und zwar war das die Szene, wo die durch dieses Moor gefahren sind und da diese Krähen waren und diese Wesen, die auf diesen Stelzen gelaufen sind.
Ja.
Und davon ein bisschen mehr in dem Film, und ich wäre wirklich dabei gewesen. Weil das war so, das hat dann so rausgerissen plötzlich. Ja. Und das blieb aber auch so stehen und war so ein bisschen mystisch und hat auch ein bisschen Geschwindigkeit wieder rausgenommen. Und da bin ich dann voll dabei irgendwie.
Ja, ich denke mal, also es hat ja auch so von der Struktur her so ein bisschen so eine pornografische Inszenierung, ne? Also unglaublich viel Action und alles, was möglich ist, statt jetzt mit Körpern, wird gewissermaßen mit Autos so gewaltpornografisch durchgespielt. Und insbesondere eigentlich fast zum Erbrechen, weil es gibt dann es gibt diesen Umschlagspunkt, wo dieser Film aus meiner Sicht auch so ein bisschen, ich habe es anfangs schon gesagt, so die Regeln bricht, weil es geht denselben Weg wieder zurück. Also das habe ich noch nie gehört, noch nie gesehen. Ne? Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, glaube ich, weil das wird zwar mit einer gewissen Logik dargestellt. Man könnte auch sagen, ich hatte ja vorhin gesagt, das ist ein Roadmovie, aber eigentlich ist es kein Roadmovie, weil diese Landschaft ist so leer.
Da zieht nichts vorbei.
Ist eigentlich so ein Film mit so, wo zwei Segelschiffe, so Piratenschiffe sich bekämpfen. Ist es eigentlich ein Roadmovie? Nee, weil diese Schiffe sind die Orte. Und eigentlich die Stabilität dieser gewaltigen Warwicks heißen ja, also die Kriegsgestelle, so gewaltige Laster, die so, auf denen sind dann teilweise so Personenwagenkanzeln draufgeschweißt, aber das sind richtige Kampfkolosse, und das funktioniert eher so wie U-Boot-Krieg oder Segelschiffe und Seeschlachten eigentlich. Und damit geht's vielleicht doch auch eher um so eine Beherrschung des Raumes wieder, und zwar dieses ganz, ganz fokussierten Raums, also wer sitzt am Steuer, und das wird so ein bisschen durchdekliniert, und letztlich ist diese Landschaft, die ist dann auch ein Unort, ja, weil sie einfach so vorbei schwebt, und du hast dann recht, es gibt dieses auf einmal ganz viel Wüste, und dann gibt es so eine Sumpflandschaft, in der die dann auch so ein bisschen stecken bleiben. Das ist ja auch ganz gut, weil dann kommt also diese ganze Materialschlacht auch erstmal so zum Erliegen. Das ist ein bisschen wie beim Piraten-Seeschlacht-Ding, dann die Flaute, wo sie alle so sich zwar sehen, aber nicht richtig vorankommen. Und von der Handlungsebene ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, mit diesen, was Kasper jetzt so beeindruckend fand, das ist auch wirklich toll. Vermutlich sind es menschliche Wesen, die sich sowohl, man kennt das eigentlich eher so von Gauklerfesten, die sich also sowohl an Händen als an Füßen so riesige Stelzen haben. Mit diesen Stelzen wandern sie so mehr wie Riesenkäfer, starken so durch so eine komische Sumpflandschaft. Und das ist aber auch diese Dystopie, das ist also dieser Unort, nämlich Imperatrice Furiosa, das ist die weibliche Hauptperson in dem Film. Wunder, also ganz, ganz toll gespielt von Charlize Theron. So eindrucksvoll habe ich sie noch bisher gar nicht mitbekommen. Und sie trägt aus meiner Sicht den Film ganz entscheidend. Und Ja, das ist quasi ihr grünes Land und sie fegt da einfach durch, weil sie es erkennt es gar nicht mehr wieder und weil das, soweit ich aus dem australischen Englisch schlau geworden bin, das zwischen dem ganzen Motorenlärm dann so mal durchkommt, war es dann so, dass das irgendwie vergiftet war durch die Umweltkatastrophen nach dem Zusammenbruch, dass dann nicht dort, wo früher halt mal ein fruchtbares Land war, dann auch nichts mehr gewachsen ist, es auch nicht mehr kultiviert worden ist, bis auf dann diese komischen starksenden, merkwürdigen Gestalten, die, davon gibt's, man sieht nur so zwei, drei so ganz langsam da so durch und die fahren so auf einem Damm quasi mit ihrem Kampfkoloss so da durch. Und ich glaube, es gibt einen Film, den habe ich aber noch nicht gesehen, vielleicht hast du den gesehen, der ist vor einigen Jahren rausgekommen, mit so einem, auch so ein postapokalyptischer Film, wo es eine Eisenbahn gibt, die einmal um die Welt geht, ja, und die fahren dauernd in dem Zug. Und
da habe ich auch dran denken müssen, ja, an den, ja, Film, der ist denn nicht irgendwas mit Eis?
Ice Express oder Ice Train?
Ja, ist jetzt natürlich peinlich. Ich kann mich an meinen Filmtitel nicht erinnern. Genau, da geht es um einen Zug, der immer unterwegs sein muss in einer vereisten Welt. Und der Film handelt eigentlich davon, wie sich aus dem hinteren Abteil immer weiter nach vorne gekämpft wird. Und der, lustigerweise, als ich im Kino saß, habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt an den Film.
Ja. Na, da haben wir auch jetzt, kriegen wir langsam so ein Gefühl für das Genre, was wir jetzt gesehen haben. Nämlich, es ist ein Film, der in dem Sinne gar kein klassischer Roadmovie ist, weil die Veränderung der Landschaft bedeutet per se auch eine Veränderung der Charaktere. Das, finde ich, erleben wir so nicht. Ich finde, die Charaktere bleiben relativ gleich. Vielleicht, ja, die Casting-Show-Bande. Ich glaube, Vulvinas oder so heißen die, so eine lustige Verballhornung von Vulva. Das kam dann muss dazu sagen, der Leitmedium hat mich alleine im Kino zurückgelassen und ist ganz schnell zum Moviepilot gelaufen. Und ich habe also den Abspann noch sehen dürfen und vermute ich mal, dass die Vulvinas, das sind also die so ein Quintett ursprünglich. Ich glaube, es ist, ja, eine schafft's nicht, oder?
Ich glaube, sogar zwei schaffen es nicht.
Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall, das sind so hochgezüchtete Supermodels, die es als gebärfähige Wesen dort von in dem Harem oder Geburtsharem von diesem Potentaten mit Totenkopf, Atemgerät und. Also hat so eine leicht Kinski-eske, also Klaus Kinski hätte den ideal spielen können, wenn er noch leben würde und man ihm noch nach wie vor Filme anvertraut. Ich glaube, das incestuöse Element wäre in jedem Fall auch drin gewesen. Ne?
Ja, ich hoffe, man hätte ihm keine Rolle angeboten, ja?
Ja, genau. Obwohl, da hätte es ja so gepasst.
Ja, ne? Nein. Ja. Nein. Nein. Ich gucke auch keine Filme mehr mit Klaus Kinski.
Okay, und ja. ich
das hat mir
auch
das
so
hat
ein Schild.
Das hat mir
auch so ein Schild.
Kein
nicht erwähnen. Tot genau. Menschen.
Wir haben beim letzten Mal über Klaus Kinski gesprochen. Ich erinnere mich gerade.
Oh je, wirklich?
Über Wagner und Marzi. Da habe ich hier über Klaus Kinski und Arnold Schwarzenegger gesprochen. Genau, warum ich keine
Filme mehr gucke. Okay. Ja. Und ich finde, es gibt aber in dem Film durchaus, also jetzt muss man dazu sagen, es war jetzt nicht reine Jux und Dollerei, dass ich den Film vorgeschlagen habe und dass du da, glaube ich, auch eingewilligt hast. Denn es gibt etwas, was ich recht erstaunlich finde. Der Film hat so eine sehr gute Resonanz bei ganz unterschiedlichen Leuten, so erkennbar aus Twitter und anderen Medien. Das scheint sehr, sehr viele Leute anzusprechen, vor allen Dingen Leute, von denen man es nicht erwarten würde. Also Leute, die vielleicht eher so einen Erik Romer-Film auch sehen würden und auf jeden Fall nicht so ein knallbuntes Speed-Metal-Höllen-Spektakel on Speed. Und warum ist das so?
Also es wurde ja auch schon viel geschrieben über den Film. Ich habe immer nur so ein bisschen die Überschriften mitbekommen und so ein bisschen, was so dazu getwittert wurde. Eine wichtige Rolle in dem Film und in der Diskussion und Rezeption in dem Film spielt natürlich die Hauptdarstellerin. Ich würde auch fast sagen, dass Mad Max gar nicht Hauptdarsteller ist, sondern fast Nebendarsteller, finde ich so, weil er einfach deutlich weniger agiert und auch später ja erst einsteigt. Nee, das stimmt nicht, aber doch, aber so als wirklicher Handlungsträger wirklich später erst einsteigt. Also es spielt in einem, ich nenne es jetzt mal einfach mal Actionfilm für das ist sozusagen, ja, weil Action passiert. Mhm. In einem Action oder in einem actionlastigen Film spielt eine Frau eine Hauptrolle, das ist ja schon eher unüblich. Du brauchst jetzt nicht den Kopf zu schütteln, ich sage einfach, das ist so und würde zur Not irgendwelche Statistiken jetzt nachreichen. Fand ich auch erstaunlich, der auch noch einen Arm fehlt, also die ist auch noch unvollständig, also der weibliche Körper ist unvollständig und nicht dieses typisch sexualisierte Amazonenhafte, so dass sie so im Bikini sich so wie Barbed Wire irgendwie so durch die Gegend kämpft, mhm. sondern sie hat so einen Körper, an dem man sich auch irgendwie gewöhnen muss als Zuschauer, weil halt einfach da fehlt was. Hat kurze Haare, hat sie mich ein bisschen erinnert an Alien 1, mhm. So vom Auftreten her. Und das hat auch für, also diese Besetzung, es ist ja ein Film unter dem Label Mad Max und Mad Max kommt ja auch drin vor, aber eigentlich ist Mad Max keine Hauptrolle, sondern eine Nebenhauptrolle, sondern es ist eigentlich sie. Sie ist die Handlungstreibende. Sie stößt überhaupt das Ganze an. Sie muss überzeugt werden, wieder zurückzukehren. Ja. Also sie trifft die eigentlichen Entscheidungen in dem Film. Ja. Und das hat zu den zu erwartenden Protesten geführt, dass man irgendwie ja Kulturgut zerstören würde. Und natürlich geht das auch eigentlich gar nicht, wenn eine Frau in so einer Rolle. So, das ist das, was ich erstmal mitgenommen habe. Und was ich jetzt nach dem Gucken auch nachvollziehen kann, eben weil das nicht so ein, jetzt beim ersten Gucken mir nicht so vorkam wie so ein klischeehaftes, wir setzen mal eine Frau in den Actionfilm so und die zieht dann da so ihr Ding durch. Und es gab auch keine Romanze am Ende. Ja, also es ist nicht, oft hast du auch so starke Frauen in Filmen, die dann zum Schluss aber dann doch sich an einen Mann ranhängen so und in seiner Schulter enden. Mhm. Also dann doch wieder so der Typ kommt und auch darauf wurde verzichtet. Da gibt's irgendwie so eine Spannung zwischen ihr und Mad Max, aber die ist nicht handlungsfähig.
Das könnte aber auch so eine Waffenbrüderschaft, Erotik sein, die du sonst so in Bro-Stories hast. Genau. No?
Und das ist schon unüblich für so eine Hochglanzproduktion. Es sei denn, du nennst mir jetzt 5 Gegenbeispiele.
Ja.
Ja?
Ja.
Okay. Ich höre nix. Ja, zum ersten, zum zweiten und zum dritten.
Ach, du bist ein bisschen gemein. Naja, also weibliche Actionfiguren jetzt mal von Salt über Catwoman.
Salt ist Angelina Jolie, ne?
Ja.
Ja, bitte. Ja, also ich rede
darf ich die von, auch nicht erwähnen?
Nee, oder? Ich rede gerade von nicht sexualisierten, also natürlich ist sie auch sexualisiert, eine Frau, aber sie wird nicht so präsentiert wie Angelina Jolie, die schon dich fast anspringt vom Plakat herunter. So. Und das ist nicht, also ich fand das nicht so präsentiert.
Okay, also der Unterschied ist nicht, dass es eine Protagonistin ist, sondern dass du sagst, eine Protagonistin, die nicht sekundär, tertiär irgendwie besonders ihre Weiblichkeit herausstellt oder herausgestellt wird. Okay, aber da ist es ja wirklich dann mit Ripley aus Alien, das aus der ganzen Alien-Reihe schon lange eingeführt, seit, was weiß ich, 35, 36 Jahren. Und das ist auch nicht das, was ich glaube, was den Film, es gibt ja wirklich Leute, die sagen, dieser Film ist feministisch und ich finde ihn total spannend, weil die Handlung mit den momentan stattfindenden feministischen Diskursen auch abzubilden ist. Auch mit der Problematik der männlichen False Allies. Also das sehe ich, das taucht, ich weiß nicht, ob das jetzt der Fachbegriff ist, also quasi Männer, die sich unterstützend in den feministisch, mit dem feministischen Kampf, ich sag jetzt, na, Kampf ist ein bisschen zu viel, mit der feministischen Bewegung emanzipieren, dabei aber jetzt von Teilen der Feministin auch mit, das wird mit Skepsis gesehen. Und ich finde das ganz interessant, weil es gibt eine Szene, man muss dazu sagen, das ist eigentlich eine Frauenverschwörung aus diesem feudal sexualisierten absolutistischem System heraus, dass also diese ganze, der ganze Harem, das ist also wie bei Mozart Flucht aus dem Serail oder wie das, gibt's diese Oper? Flucht aus dem Serail? Entführung aus dem Serail. Auf jeden Fall, genau, Entführung. Auf jeden Fall, quasi der ganze Harem entflieht. Also das ist quasi die maximale Entmännlichung dieses Machtsystems. Es ist nur noch eine einzige, man würde jetzt im Mittelalter Setting sagen, so eine Kammerzofe ist noch da. Der gesamte Harem ist mit feministischer Graffiti verziert, wo also sinngemäß, wir sind nicht dein Eigentum, wir sind eigene Wesen oder eigene Persönlichkeiten, unsere Kinder gebären wir nicht für dich und. Also eine ganz, ganz drastische Emanzipationsbewegung als Ausgriff und als komplette es ist ein reines Frauenteam, das im Kern durchführt. Es gibt eine Eskorte aus diesen Kampfdrohnen. Das sind so so ein bisschen enthumanisierte, kahlgeschorene Skinhead-Typen, die eher so eine Art Drohnen-Sexualität haben. Also das heißt, die schlummert, ne? Und die dürfen auch nicht. Die sind auch so weiß getüncht und sehen dadurch auch, denke ich mal, durch diese weiß, ja, es ist wie bei den Nacktmullen, ne? Sie sind irgendwie so eingemullt in so komischer Körperfarbe, dass es, ich glaube, es schwerfällt, denen eine besondere sexuelle, aber eher was Mönchisches oder so, ja, sie sehen einfach ein bisschen scheiße aus, ja. Und weil ich behaupte, in diesem absolutistischen Herrschaftssystem, das wir erleben, ist nicht nur das Wasser, sondern gewissermaßen auch die Sexualität absolut konzentriert in dieser einen Herrscherfigur und diesem, ja, quasi Adelssystem.
Was der, so wie ich das verstanden habe, ist die Aufgabe, die er sich gestellt hat, der Herrscher, dass er sich gesund fortpflanzen möchte. Also er möchte ein gesundes Kind zeugen. Er hat doch einen Sohn dabei, der die ganze Zeit diese Sauerstoff oder was auch immer Kanister auf dem Rücken hat. Mhm. Und der andere, der so aussieht, als hätte er irgendwie so Glasknochen oder ja, so, ist wahrscheinlich auch sein Kind.
Ja, ja.
Und es kommt ja nachher zu der Geburt, beziehungsweise wird das Kind einfach brutal geholt.
Stimmt.
Und das wird dann Mr. Perfect, irgendwas mit Perfect.
Ja, ja, genau, genannt. It's a perfect
genau.
Boy.
Und genau. Das ist da die, das ist das, worum es geht. Und noch kurz zu der Hautfarbe, das haben die Frauen ja auch. Also das fand ich auch interessant, weil da ist so viel Licht, also so viel Sonnenlicht. Und das, also für mich wirkte das jetzt nicht so wie Farbe, sondern halt einfach wie Mangelernährung in der, also das ist ein Anzeichen davon, dass die alle mangelernährt sind, weswegen sich der Junge, der den Mad Max am Anfang auch vorne am Auto geschnallt hat, ja von seinem Blut ernährt.
Also ich habe so viel nicht verstanden.
Ja.
Mir war gar nicht klar, warum Mad Max, kann man ja so sagen, der wird irgendwie gekrallt von den Häschern dieses Systems, weil er zur falschen Zeit am falschen Platz in der Wüste war und sich so eine doppelköpfige Eidechse, Mutanten-Eidechse, irgendwie so als kleinen Drive, so Takeaway-Snack gegönnt hat. Und ja, dann haben die den irgendwie mitgeschleift und seinen wunderbaren bekannten Wagen, das ist ja so ein bisschen so das Erkennungszeichen durch die ganze Serie. Genau, und dann wird er irgendwie da am Leben erhalten, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ah, das heißt, der ist, und deswegen ist er quasi so als lebendes...
Der wurde auch Bloodbag genannt. Also der, ach, wurde,
deswegen ist er Blutsack.
Genau, der war der Bloodbag. Ja. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, so in diesen heißen Phasen das Englisch zu verstehen.
Nee, das ist kein Englisch, das war auch Australisch.
Okay. Ja. Ich habe die Geschichte verstanden. Er wird als Blutbeutel benutzt, ja, weil okay, die halt alle, deswegen sind die auch so bleich. Es wurde nämlich zu über den Jungen auch gesagt, he's dying, weil er halt da draußen nicht lange alleine überleben kann. Mhm. Und deswegen wird er da vorne herangeschnallt, ja, als Antriebsmittel für ihn selber. Am Anfang war ich ehrlich gesagt noch verwirrt und, ja, dachte, das Auto wird mit dem Blut von Mad Max betrieben. Weil ich hab, dachte so, ja, also ja, wollen die mir denn jetzt erzählen, dass da Feuer rauskommt? Und dann, ja, sage ich erst, ach nee, das geht in den rein.
Ja.
Und dann wurde der Blood weg genannt, dann machte das zumindest irgendwie Sinn.
Okay.
Weil, genau, weil ganz am Anfang, da habe ich mich nämlich noch gewundert, da bekommt Mad Max hinten so Tattoo und Branding irgendwie drauf, ja, und da stand so null positiv oder so.
Ah, das stimmt, es kommt, also, er wird so tätowiert, nach dem, das heißt, Blutbeutel, als Blutbeutel kriegt, ja, er, stimmt, wahrscheinlich ist das auch, das wahrscheinlich ist die typografische Einteilung genau mit Blutbeuteln, das hat auch in dieser Welt, die ziemlich wild ist, war das so die einzige noch so typografisch so ein bisschen erkennbare zivilisatorische, also im Sinne von Schriftkultur vernehmbare Information. Ah, okay, das ist mir auch komplett übergegangen. Okay, dadurch kommt so ein Element von Vampirismus, weil dann sehen sie alle aus wie Klaus Kinski in Nosferatu. Ja, so müsst ihr euch das jetzt vorstellen, während, guckt lieber nicht in Leitmediums Gesicht.
Es gab ja auch noch andere Nosferatu-Darsteller.
Ja, gut, okay, der von Murnau kommt, ja, da. Richtig, okay, das sind quasi, richtig, das sind so Blutsauger. Ja, da kommt das ganz gut hin. Und, ja, ich dachte, er wäre einfach nur so als Glücksbringer, so als Talisman.
Er sieht aus wie so eine Galionsfigur vorne an einem Schiff.
Ja, genau. So ist er da angekettet, hat auch so eine Art Maulkorb. Und ich dachte, das wäre einfach so, wirklich, ich hatte das mit den, ich habe das zwar gesehen, dass es diese Blutleitungen gab, ja, aber komplett ausgeblendet, obwohl es später auch nochmal wichtig wird, dass dieser Blutaustauschprozess. Ja, wie gut, dass wir zu zweit dann offensichtlich auch den Film verstanden haben. Ja.
Hätten wir jetzt zu Hause geguckt mit Twitter, wäre uns das viel schneller aufgefallen.
Ja, da sind wir wieder. Genau. Also ich, ja, muss sagen, es hat dann, ich meine, es gibt so viele Leute, die sagen, alles immer nur englischsprachig und so. Ich glaube aber, die verstehen vieles dann auch trotzdem nicht. Sie können mir nicht erzählen, dass sie so gut im Englischen, das kann nur ganz, ganz wenige können. Die müssen da Jahre vorher in Amerika oder in Australien gelebt haben, um wirklich alle Feinheiten zu verstehen. Meinst du
bei dem Film eben?
Selbst bei so einem Film, also behaupte ich, ja. Ich glaube sogar, dass es schwieriger ist bei einem Film, der so wenig Dialoganteil hat, ist jedes einzelne Wort total wichtig. Ja, und Bloodbag hätte ich jetzt, natürlich hier der Blutsack, hätte ich jetzt.
Der Blutsack halt.
Ja, das ist halt.
So eine Beschimpfung.
Ja, also so ein Schimpfwort, ja, hätte ich jetzt nicht so.
Ich gucke ehrlich gesagt gerne mit Untertiteln. Mhm. Also viele sagen ja, dass sie das ablenken.
Ja.
Mir geht das nicht so, weil ich auch gerne am Rechner, während ich arbeite, ja.
Ja, der englische Untertitel werden.
Ja, meine ich ja. Achso, ich meine, genau. Okay. Englisch, ja, also, ja, okay, genau.
Das lenkt
also
nicht ab.
Ich gucke gerne original mit ja, original, ja, Untertiteln. Mich lenkt das nicht sehr, nee, ab.
Das lenkt mich auch nicht
so. Und im Gegenteil, ich genieße das dann manchmal noch, Vokabeln, ja, irgendwie, genau, dazu zu lernen, genau, und so. Ja. Das ist eigentlich für mich die angenehmste Form. Eigentlich hoffe ich ja darauf, dass irgendwann in den 3D-Brillen man optional bei sich persönlich dann, ja, irgendwie, ja, die Untertitel einblenden kann.
Genau. Ich will immer nochmal zu dieser feministischen Diskursen, ja, kommen, weil das kommt nämlich genau, dass unser Mad Max aus Gründen, erst war er ja als Blutsack und lebender Proviant, hat er sich dann irgendwann im Laufe der ersten großen viertelstündigen Entscheidungskampfsequenz dann soweit frei machen können, dass er mit den fliehenden Harem, wenn ich das mal ganz unkorrekt, irgendwie zusammenkommt, und dann kämpfen die auch wieder so ein bisschen, und dann kämpft er im Prinzip plus seinen ehemaligen Vampirbegleiter gegen die sechs Frauen, weil die Charlize Theron, die hat nämlich dann fünf von den schwangeren Frauen aus diesem, die also wirklich, die sehen so dermaßen, es ist so ein unglaublicher Kontrast, weil die sehen halt aus wie so Supermodels.
findest du?
Ja, und zwar war das für mich ganz klar eine Anspielung auf die Castingshows à la Heidi Klum. Für mich war das, und ich bin mir ganz sicher, dass es wenn es Heidi Klums Germany's Next Topmodel Welt und Brand im nächsten und übernächsten Jahr noch gibt, es wird eine Casting-Szene geben, wo sie genau dieses Ding nachspielen werden. Wo die Supermodels in irgendeinem Fotoshooting gegen so komische Post-Apokalyptik-Biker in irgendeiner Form mit ihren, weil die haben auch so wallende, die sehen aus wie Vestalin oder wie beim Raub der Sabinerin, könnte man, also die sehen, die haben einfach nur so Togas um und also wirklich wie aus so einem Casting-Welt und das fand ich als als Referenzsystem unglaublich interessant und toll. Und sie benehmen sich auch am Anfang noch ein bisschen so ein bisschen ja mädelsmäßig und erst im Laufe der weiteren Handlung emanzipieren sie sich dann auch als Support. Als unterstützende Charaktere. Ja. Vorher sind sie wirklich eigentlich nur Ware, die regelrecht aus ihrem Transportbehältnis erstmal so rauskrabbeln muss, um sich zu Wort zu melden. Im Sinne von, wir kriegen da keine Luft da drin. Ne? Und also die Szene ist grandios. Also ihr müsst euch vorstellen, so nach einem gigantischen Sandsturm, alles eingeweht, Mad Max, den es irgendwie weggefeuert hat, noch mit seiner Hundemaske auf, kommt wieder zu sich und dann läuft er um diesen gewaltigen Kampftruck herum und dann sieht er einfach eine Szene wie aus so einer Männer-Playboy-Fantasie, nämlich so eine fünf Frauen mit einem riesigen Feuerlöscher, die sich so gegenseitig abduschen und auch die Art und Weise, wie dort mit Sexualmetaphern umgesprungen wird, also wie er quasi um diesen Wasserschlauch kämpfen muss, der dann das fruchtbare, kostbare Wasser verteilt, also das ist schon sehr sehr interessant, das zu sehen.
Ich fand an der Szene interessant, dass eben so eine klischeehafte Playboy-Fantasie ist, die einem da so dargestellt wird. Und das wird dann aber halt aufgebrochen. Mhm. Also weil die Szene endet, wird halt total chaotisch. Und alle Erwartungshaltungen, die man so mitbringt an so eine Szene, ja, werden ja irgendwie dann.
Aber ich meine, es ist schon auch toll, weil es eine, vorher hat mal in dieser Endzeit-Welt, die lebt ja von der Ästhetik des Kaputten und des auch körperlich Zersetzten und Zerstörten und dann etwas, was wir in unserer Welt vielleicht noch als schön, aber nicht außergewöhnlich wahrnehmen würden, aber diese fünf schon in unserer Welt durchaus, also ich halte die für Casting, Model, Supermodel, Casting, Show fähig, alle fünf halte ich für potenziell in so einer Heidi Klum-Show für dass die da erwählt würden als Kandidatin. Und das ist also dermaßen so ein Schock, weil alles ist kaputt in dieser Welt und dann hast du also diese wirklich makellos schönen jungen, zum Teil schwangeren oder hochschwangeren Frauen. Also das ist ein total interessanter Switch auch hinsichtlich dessen, was die Ressourcenknappheit anbelangt. Vor allem, wenn man sich mal das Franchise Mad Max so über die letzten 35 Jahre betrachtet.
Wieso?
Naja, der erste Mad Max vielleicht auch der, war ja immer die Ressourcenknappheit, es geht um Öl und Benzin. Und jetzt auf einmal geht es eigentlich um Gesundheit
und Fruchtbarkeit.
Und Fruchtbarkeit. Ja. Und das ist auf einer, ich habe es vorhin zum Eingang gesagt, ja, anthropologischen Ebene schon wieder eine ganz, ganz normale, schon immer vorhandene Geschichte und die römische Mythologie lebt davon, ich sage Raub der Sabinerinnen, ja, also sich quasi bei einem anderen Stamm einfach die gebärfähigen Frauen einfach abgreifen und dann hat man halt die macht man sich gefügig und dann wird das schon irgendwie klappen und dann hat man seine Reproduktionsbasis erweitert. Und das ist quasi dieses, da sitzt einer jetzt nicht auf Ölfässern und ich glaube bei Mad Max 2 ist es so ein Vor mit so einer Art Raffinerie, sondern hier ist es jetzt, da sitzt einer auf den Insignien der Fruchtbarkeit, sowohl von der reinen Sexualität, dann gibt es diese ganz, ganz dicken Ammen, die aus ihren Brüsten so ständig so Muttermilch so extrahiert bekommen und die auch nochmal so eine ganz noch, das ist ja schon so ein Bild der archaischen, wenn es da immer die Venus von XY, die Venus von Steinlohe, das ist ja meistens so eine dicke Frauenfigur, dass es eine Frau ist, merkt man immer nur so einen kleinen Schlitz zwischen den Beinen. Ne? Ansonsten könnte das aber auch so ein Buddha oder sonst was sein, der Götze von Steinhofen oder so. Nee, aber dann wird dann gesagt, nee, das ist eine Frauenfigur. Und so saßen die dann da und also diese ganze, ich nenne es mal vertikal strukturierte Feudaloase dort, da werden also jetzt im Zeitalter einer, jetzt komme ich so ein bisschen ins versuche das so ein bisschen zu deuten, wie welche Zeichensysteme da angetriggert werden, also eine Erschöpfung der westlichen Welt oder der industrialisierten Welt insgesamt hinsichtlich der Reproduktion ihrer eigenen Lebensgrundlagen wird jetzt auf einmal zum Thema dieses Films.
Warum?
Weil ich glaube, dasselbe Setting 1980 wäre als kitschig oder nicht klar. Das war die Zeit, in der in den industrialisierten Ländern quasi der Höhepunkt der Babyboomer und der dortigen Youth Bulge war, also dieser besonderen geburtenstarken Jahrgänge. Die Idee, dass es an Menschen mangeln könnte, die war nicht da.
Dann erzählst du jetzt ja aber eigentlich doch, dass es eine Dystopie ist, oder?
Ich habe da wirklich bei Dystopie so ein bisschen einen ideologischeren Hintergrund. Okay. Also das quasi, also für mich ist eine Dystopie, dass der Mensch und das, was den Menschen ausmacht, komplett dekonstruiert oder von mir aus subvertiert wird. Ich finde, dieser Film ist eher eine Rückkehr zum menschlich, allzu menschlichen. Ja? Wasser, Fruchtbarkeitsriten, Blut und Boden oder jetzt Blut und vielleicht dann doch ein bisschen Benzin, ja. Aber deswegen weigere ich mich das als weil das sind wirklich die Motive der Leute, das ist zwar ein bisschen überkandidelt in der Darreichungsform, aber ehrlich gesagt, ich halte die Gegenwart mit dem IS, wenn man sieht, was dort für Bilder, das ist ja auch, sind auch so Wüstenkämpfe, da fahren sie ja auch durch die Wüste, die finde ich eigentlich viel dystopischer, weil dort wesentlich unachtsamer mit dem kulturellen Erbe umgegangen wird. In dieser Mad Max-Welt gibt es keine digitalen Medien. Es gibt niemanden, der quasi die gesamten Grausamkeiten, die in diesen Kämpfen passieren, mitfilmt, um sich daran zu delektieren oder es in irgendeiner Form als Propagandamaterial auszuschlachten.
Das heißt, du findest das, aber wenn du jetzt damit.
Ich finde die Gegenwart viel, viel schlimmer, die auch uns heute tangiert, weil mehrere hundert oder vielleicht tausende Leute aus unserer Gesellschaft ja in diesen Krieg sehenden Auges gegangen sind und sich in irgendeiner Form nicht ganz unschuldig, ja auch von mir aus auch jung, und sie lassen sich verführen von der großen Idee, da reingehen. Also ich halte doch die Chance, dass jemand ein schlechter Mensch ist, der für den IS in den Kampf zieht, für relativ groß, ja, so auf der Kinski-Skala mindestens mal gleichberechtigt. Und ich sehe in diesem Mad Max-Film sehe ich eigentlich nichts, was nicht auch bei diesen im Naturzustand belassenen Stämmen in Amazonien passiert, wo ja wirklich es noch so eine Handvoll von Stämmen gibt, die wirklich kaum Adaption der modernen Welt geleistet haben und wo man jetzt auch wirklich sagt, aus übergeordneten Gründen wollen wir diesen Menschen die Segnungen der modernen Zivilisation, die eben ja auch bedeutet Medizin, verringerte Kinder- und Säuglingssterblichkeit, längere Lebenserwartung, plus diese Stämme führen genau, praktisch ritualisiert, aber mindestens einmal im Jahr, wirklich ganz heftige Kämpfe mit Machete und Giftpfeil mit den Nachbarstämmen. Auch um Ressourcen, um eine bestimmte territoriale Integrität, aber auch um, da werden, denke ich, auch gebärfähige Frauen dann entsprechend erobert. Und das sind ja innerhalb eines eigentlich konsolidierten Staatsgebildes wie Brasilien beispielsweise, dürfte das ja nicht stattfinden, dass du sagst, das ist ja eine Konterkarierung des unseres Menschenbilds, wo aber gesagt wird, nee, wir wollen diesen Menschen in ihrer Urständigkeit bewahren und greifen da nicht ein. Und wenn man diese anthropologischen Schilderungen und Dokumentationen, die es darüber gibt, das sind ja auch die Vorbilder letztlich für diese postapokalyptischen Geschichten, und ein bisschen schneller und verdichteter ist er ja zum Beispiel in diesem Herr der Fliegen-Roman mit den Kindern, die irgendwie bei einer Schiffskatastrophe stranden und sich dann ganz schnell in so zwei verfeindete Stämme aufteilen und dann auch sich bis aufs Blut und tödlich bekämpfen. Und das meine ich mit anthropologischer Konstante, und das sehe ich deswegen nicht als in dem Sinne als Dystopie, sondern da sehe ich fast sowas wie Normalität. Ja, und die Perversion sehe ich eher in unserer Welt. Also, und aus diesem Grunde ist auch so von der Ideologie her, finde ich diesen Film auch so, ja, in jedem Fall mal nicht dystopisch, sondern fast mit einer Spur von fast eine Spur Hoffnung gebend.
Das finde ich interessant. Also ich würde jetzt nicht weit davon abrücken, den Dystopie nennen zu wollen, aber ist auch nicht so wichtig. Da braucht man sich, glaube ich, auch gar nicht drüber streiten, weil ich das halt einfach anders den Begriff definiere. Hoffnung, ich glaube, dafür ging er mir nicht nah genug. Dafür war er mir zu sehr auf den Effekt, was auch okay war, aber ich hatte jetzt nicht, also ich gucke sehr gerne Science Fiction, weil gute Science Fiction mich berührt, eben mit Theorien oder Dingen, über die ich dann lange nachdenke. Und das ist jetzt in Mad Max nicht so. Ich glaube nicht, dass ich morgen noch über den Film nachdenke im Sinne von einem Auswerten, was da für gesellschaftliche Dinge präsentiert werden. Das ist dann vielleicht auch das, was du sagst, du hast vielleicht recht, dass es eben keine Dystopie ist, weil es gar keine Topie ist, ja. Kein Topos. Jetzt überlege ich gerade, was ich noch dazu sagen wollte. Für mich, also ich weiß noch, als ich auch schon drin saß im Film, da habe ich überlegt, na, worüber redest du nachher mit Gregor? Und so nach einer Stunde dachte ich so, das wird einfach eine kurze Folge. weil es eben gar nicht so, Also es gibt viele, viele interessante Anspielungen. Ich fand eben, also das, was du auch angesprochen hast, eben mit den gemolkenen Frauen, also die sind ja wirklich an so Melkmaschinen angeschlossen und dann diese großen Männer dann aus Flaschen ihre Milch trinken. Ja. Das fand ich schon ein starkes Bild. Also es hat ja immer wieder so starke, so Gemälde hat das immer präsentiert, so Einzelgemälde. Ja. Aber hat die nicht verbunden zu was Größerem, außer zu einem großen Gemälde, wie so ein Bosch-Gemälde, davon hatte das was für mich.
Ja.
So, was ja auch so sehr martialisch ist.
Ja,
ja, daran, stimmt, daran hat mich das erinnert, wie so ein Bosch-Gemälde angucken. Und
ich hatte, also ich sehe in dem, ich finde, ich muss noch ein bisschen zurückgreifen. Also interessant ist die Entwicklung eines Subgenres, das irgendwie so im B-Segment oder beziehungsweise ich glaube, das, der wirkliche Begriff heißt Exploitation Cinema. Und zwar Exploitation, die aus das, wie heißt das nochmal, nicht Ausbeutung, das klingt zu blöd, sondern Exploitation Cinema heißt, das ist eine, die niederen Instinkte des Menschen bewusst ansprechende Bilder, okay. Filme. Also nackt im Frauengefängnis, ein Zombie hängt am Glockenseil. Also, dass man eigentlich mit seinen schlechten Gedanken quasi dahingezogen wird und in einer und selbst es gibt wenige Filme, also dass diese Filme komplett auf einer unmoralischen oder amoralischen Ebene funktionieren, das tun sie nicht. Sie haben dann doch immer so Helden, die in einer bestimmten Weise dann das Ganze wieder zum Guten bringen. Ne? Das haben wir hier ja auch. Das heißt, diese schlimmen Umstände sind auf einer gewissen Art und Weise dann auch sowas wie Naturzustände. Der Kriegsfilm zum Beispiel lebt praktisch nur davon, dass der Krieg so etwas ist wie ein Sturm, dem man gar keine Moral zubilligt, sondern die Konflikte in einem Kriegsfilm sind immer im eigenen Platoon. Ja, das heißt, der eigene Kampfgenosse foltert gegnerische Gefangene. Und dann kommt daraus quasi in der In-Group auf einmal ein moralischer Konflikt aus, auf der zwischen denen, die eigentlich dasselbe Feldzeichen tragen, ausgehandelt wird. Und als Mad Max ist halt wirklich so als ein Exploitation-Movie gestartet im Sinne von so Biker-Gewalttätigkeit, dass innerhalb eines bestimmten eigentlich so eine soziale Desintegration in den 70er Jahren, also die 70er Jahre hatten auch insbesondere in Amerika so eine sehr starke degenerative Form und große Abstiegsängste und Amerika war ja dann wirklich in 1979 auch so an einem absoluten Tiefpunkt. Das ist ja dieses Desaster in der Wüste gewesen, als sie versucht haben, die Geiseln im Iran zu befreien. Da hast du dann wirklich so ein Mad Max-Szenario gehabt, wo sie mit irgendwie 6 Hubschrauber zerstört von den Revolutionsgarden da lagen. Und das war also der ultimative Tiefschlag für die Supermacht. Und mit da rein kam ja quasi die Krise dieser ganzen klassischen Arbeiterschaft, dieser Blue-Collar-Bewegung. Und man sieht, finde ich, in diesem ganzen Mad Max-Universum ist es halt so faszinierend, dass es eine Welt, deren Technologie vor der Digitalisierung still steht und nicht mehr weiterentwickelt worden ist. Du siehst in diesem Film keinen einzigen Computer, es gibt keine Fernseher mehr. Es gibt nur noch so ein fernes Erinnern. Sie gucken mal in den Sternenhimmel und dann leuchtet ein Satellit im Sonnenlicht auf. Und auch alle Autos, das weißt du, mit so ein bisschen
Car-Alert. Sitzt die eine Frau nicht auch in einem ehemaligen Strom- oder Telegrafenmast?
Das ist ein Strommast, genau.
Strommast.
Ja. Es gibt da so eine Art Wächterin und Information. Genau, die sitzt in so einem, ja, so ein Elektrizitätsfern, wie nennt sich das?
Strommast,
ich habe so einen großen Strommast. Starkstrommast, ja. Genau. Und ich habe dann auch nochmal wirklich so K-Nerd-mäßig mir die ganzen umgebauten Autos angeschaut und da sind die sehr, sehr bedachtsam umgegangen. Es gibt kein einziges Auto, das nach 1979 produziert worden wäre. Mhm. Also diese Idee, dass diese Welt in irgendeiner Form 1978, 79 quasi implodiert ist und in so eine absolut chaotische Situation reingeraten ist und seitdem gewissermaßen von der Substanz und so einer Bricolage und Gebastelei fortentwickelt, alles sehr, sehr ja, mechanisch, so auf dem Stand des frühen 20. Jahrhunderts irgendwie. Dieselpunk heißt so der Science, ist eigentlich so, ist keine Steampunk, ist eine Dieselpunk-Welt, ne? In der das alles funktioniert. Und mir ist dann nochmal klar geworden, dass das eben auch die Populärwelt des Heavy Metals ist. Denn viele der Bilder, die man sieht, das sind so klassische Iron Maiden, so komische Monster.
So klingt's ja auch.
Ja. Dann und da kommt nämlich diese Figur dieses Heavy Metal Soundsystems, ja, wo ein Gummiseilen befestigter echter Luftgitarrenakrobat mit so einer komischen auch so Iron Maiden Fresse da ständig auf seiner Gitarre rumrockt und vor allen Dingen er ist der einzige bunte Fleck, weil er hat so eine typische End-70er Jahre rote Spandex-Kostüm an und das alles ist so logisch, so auf einer Cargo-Kult-Ebene, das halt in diesem Outback halt hat halt ein bestimmter Teil nur der ja ich sag mal der proletarischen Heavy Metal Kultur so überlebt und das und jetzt ist es halt so, dass sie inzwischen so viel Geld reinblasen können in so eine Verfilmung, dass früher, vielleicht 1979 im ersten Mad Max, glaube ich, ist das ein Film, der eher so aus einem Bauchgefühl heraus entstanden ist und diese Exploitation einfach angegangen ist. Und jetzt nach so vielen Jahren ist dieser Film quasi sich ganz genau bewusst, was er da tut. Jede popkulturelle Anspielung ist dreimal gegengecheckt von irgendwelchen Experten und ganz genau durchdekliniert und das zu sehen und auch auf die ganzen feministischen Diskurse hin geprüft. Ja? Also wenn da zum Beispiel die Vagina, also die haben so Keuschheitsgürtel in Form von Vagina Dentata, also bezahnten ist es jetzt Vagina oder nee, sind oder Labien, ne? So, also auf jeden Fall, die befreien sich dann ja auch dann in dieser einen Szene endlich von diesen Keuschheits. Es ist auch interessant, dass dieselbe Szene, in der, und deswegen ist so eine Befreiungsszene auch mit dem männlichen Ally und den weiblichen Befreiungssubjekten, sie müssen sich untenrum befreien. Von der Kontrolle des Potentaten und er muss seine Gesichtsmaske so wegfeilen, um überhaupt wieder zum Menschen zu werden und auch diese Ebenen so darzustellen. Und dann gibt's ja noch mal diese Szene mit dem Wasser, wo er sich das noch quasi so reinhaut, aber da ist noch die Maske drauf und also diese ganzen Anspielungen sind sehr, sehr dicht und das ist, glaube ich, auch das deswegen finde ich, dass es gerechtfertigt ist, einen Film heute nicht nur so als eine unbewusste Anspielung zu sehen, so wie ja Kulturwissenschaften lange Zeit, und du tust das ja auch, dass du dir oftmals mit so einem kulturwissenschaftlichen Besteck das eigentlich Schlechte, das Geschmacklose, das nicht so gut Gemachte anschaust, und dann hast du ja immer deine kulturwissenschaftliche Plattform, auf die dich dann rettest, wenn du geschmacklose Dinge irgendwie rezipierst.
Oft im
sagst,
Leben, ja.
Ja, und sagst dann, ja, ich mach das ja, hab da ja eine ganz andere Perspektive. Und dieser Film, der kennt dich schon. Der ist immunisiert für so Menschen wie dich und diese Haltung, und speist und gewinnt quasi seine Kraft genau daraus, dass er diese ganzen Diskurse kennt und einpflichtet. Das finde ich spannend, weil dass dieses Exploitation-Kino dadurch so eine ganz neue Kraft hat, und deswegen finde ich, darf man es dann auch interpretieren, wenn es Verteidigungssysteme schon entwickelt hat hinsichtlich seiner selbst, im Sinne von, wir wollen eine totale dekadente Materialschlacht, so männlich-maskulinen Zerstörungswillens haben. Und wir können das in einer Gesellschaft, die so strukturiert ist, wie sie heute ist, wirtschaftlich nur dadurch machen, dass wir sie im Kern quasi mit einem feministischen Emanzipationsmotor bestücken müssen, weil sonst kommen wir damit nicht durch, weil wir hätten dann den Film gesehen und gesagt, das ist einfach unerträglich, weil es ist, aber dadurch, dass es eine wahrhafte und glaubhafte Protagonistin gibt, die ein für uns gesellschaftlich akzeptiertes Verlangen dort durchleben, das ist quasi so der Kern des, dass man es schafft, diesen infantilen und barbarischen regressiven Zerstörungsorgie drumherum in irgendeiner Form auch überhaupt genießen zu können und dem das als Spektakel auch mit so einem gewissen Kennerblick so sich einzuverleiben.
Also was ich jetzt verstanden habe, was du eben gesagt hast, ist, der Film macht das unbewusst zugänglich. Das, was man sonst in Filmen durch längeres Hinsehen erst sieht, unbewusste Anspielungen und so, die man so rausarbeitet, die sind dort kalkuliert und auch schon offengelegt. Also das ist halt, man muss nicht Kulturwissenschaftler sein oder Schülerin, um die Anspielungen in diesem Film zu sehen oder die Dinge, die passiert sind. Da würde ich jetzt ein Stück weit mitgehen, also dass der Film halt sehr durchkonzipiert ist. Ich glaube aber schon, dass der Film, der hat auch so Dinge, die sind nur so kurz angerissen, dass ich mich frage, warum er sie überhaupt zeigt. Also zum Beispiel die Szene, in der Mad Max sich das Blut, das fremde Blut mal schnell mit Muttermilch vom Gesicht wischt. Die ist so ganz komisch, diese Szene, weil er kommt an und hat Blut und dann wird gesagt, blutest du? Und dann, nein, das ist nicht sein Blut. Dann hat er die Flüssigkeit, was ist das? Ja, das ist Muttermilch. Und dann zuckt er so mit den Schultern und wischt sich damit das Gesicht, dann ist es auch zu Ende, die Szene.
Ja.
Und ich denke, also da saß ich auch im Kino und dachte so, das ist zu wichtig, sich mit Muttermilch das Gesicht zu waschen, als dass ich das in 30 Sekunden irgendwie zeige. Was war da jetzt? Vielleicht ist auch was geschnitten worden oder so, weil irgendwas stimmte zum Beispiel an dieser Szene nicht. Mhm. Und da gab es so einige Szenen, also auch die Muttermilch-Szene, die war auch zu kurz eigentlich. Ja. So, weil man hätte diese ganze Muttermilch-Sache auch rauslassen können aus dem Film, und der hätte, würde ich jetzt behaupten, genauso funktioniert. Das heißt, warum ist das da drin in dem Film? Und da würde ich jetzt dann einhaken zum Beispiel.
Ja. Da hat der Film mich auch ein bisschen an Apocalypse Now erinnert. Das ist ja auch ein Roadmovie in der Form ist, so auch die Idee der Heldenreise, so eine Begegnung zum innersten Ich. Und der Film ist in der ersten Fassung, mit der er dann ins Kino gekommen ist, auch stark geschnitten, und es gibt dann ja verschiedene erweiterte Fassungen, und da gibt es, ich bin mir sicher, es gibt vielleicht sogar einen ganzen Handlungsabschnitt, der in diesem starksten Land da im Sumpfland spielt, wo die vielleicht auch nochmal mit ihrem Truck drin sind, wo dann aber gesagt worden ist, wir müssen in diesem 2,5-Stunden-Frame sein, wir brauchen die Blockbuster-Strukturierung in den entsprechenden Kinos, weil sonst klappt das mit der Refinanzierung nicht. Und dann bin ich mir sicher, dass sie das entsprechend runtergedimmt haben. Und
könnte ich mir auch vorstellen. Also, und ich glaube, das wäre dann auch das, was mir gefehlt hat an dem Film.
Ja.
Dieses noch ein bisschen drumherum erklären, ja. Und das schien so durch, als wäre da noch mehr Gedanken geflossen, zumindest um dieses Konstrukt, weil das war zu wichtig, um das nur so mitzunehmen irgendwie.
Aber bildhaft hat es natürlich dadurch wiederum funktioniert, dass klar wurde, dass ein Riesenbohai um diese Reproduktionssystematik ist. Und wenn jetzt quasi da alle Schwangeren, das heißt, da waren jetzt das Ammensystem funktioniert noch, aber die Breeder, ja, die Brüterinnen sind entschwunden. Also dass das eine wichtige Ressource ist, die ja den ganzen, also man muss dazu sagen, mit allem, was irgendwie fährt und kämpfen kann, machen sie sich dann ja auf die Verfolgung der Brüterin. Und das musste ja irgendwie in starken Bildern auch sofort klar werden, dass es hier ums Eingemachte geht und nicht um verletzte Ehre oder sowas, sondern
das wird aber auch aufgebrochen. Also ein anderer, da tun sich ja so mehrere Clans oder Stämme tun sich ja zusammen. Ne? Also die treffen ja dann zusammen und jagen dann gemeinsam den Zug.
Ja.
Und der eine, ich glaube, der mit den Brustwarzen Piercings,
ja.
Sagt dann, ja, das ist ja einfach nur ein Familienstreit.
Ja.
So ein bisschen
den lapidar. Den habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Also du sagst, das ist quasi ein zweiter Stamm gewesen.
Das wurde so ein bisschen thematisiert. Jetzt merkt man, es wäre wirklich toll mit Untertiteln gewesen. Ja. Es wurde thematisiert im Film. Es kam ja sozusagen aus der Hauptantagonist kommt ja mit seiner weißhäutigen Trupp, mit seinem weißhäutigen Trupp an und dann stoßen ja noch mindestens zwei Gruppen dazu, die jeweils einen Anführer haben.
Ach ja, es gibt diesen Warlord, der hat so eine, was andere Leute so als Richterperücke haben, mit so Locken, das hatte er als Patronengurte. Das war also dann so der absolute Kampf.
Das war, glaube ich, auch Schwein. Der letztlich eine Patrone aus dem Mund.
Genau, richtig. Hat. Und dann, okay, es gab den reinen Kriegerstamm und es gab so eine komische Post-Business-Truppe. Die sind nämlich im Mercedes rumgefahren und der hatte ja auch so einen Anzug an. Und der hat auch ständig, sein Tick war, dass er ja so als Kostenkiller dann auch gesagt hat, du hast so und so viele Gallonen Benzin verbraucht, so viele Leute gestorben und alles, was du erreicht hast, ist irgendwie ein explodierter Tank oder alles geht um, was weiß ich, ein paar entlaufende Bräute oder irgend sowas, ne? Hatte er dann quasi irgendwann mal in seine Bilanz geschrieben. Ja, das heißt, um das Ganze Kapitel abzuschließen zum Thema Mad Max. Wir warten auf den Director's Cut. Du nicht, ne?
Doch,
ne,
ich würd mir den so, man kann jetzt gar nicht mehr auf DVD sagen, ne? Das ist schon total old-fashioned, sagen wir, wenn er dann auf DVD rauskommt. Ich traue mich auch gar nicht mehr Blu-ray zu sagen. Also, wenn er dann irgendwann nochmal in einem Director's Cut rauskommt, würde ich mir den mal abends irgendwie anschauen. Mhm. Ja, weil das würde mich interessieren, ob das genau das auflöst noch oder nicht. Ja. Ich muss auch dazu sagen, dass ich mit Mad Max eine Vorgeschichte habe. Ich habe mir in den 90ern irgendwann ganz aufgeregt eine PlayStation 2 gekauft. Aha. Bei Saturn am Alexanderplatz, als es das damals dann noch gab. Da wo es, also nicht in diesem Haus, wo es jetzt ist, früher noch ein anderes, und habe mir dazu gekauft zwei DVDs, nämlich Matrix und Mad Max. Das waren meine ersten beiden DVDs.
Aber jetzt nicht als Spiele, sondern als DVDs,
die man
als Filme auf dem System
abspielt. Ja, das war damals so, wow, man kann mit der PlayStation 2 konnte man DVDs gucken und Spiele spielen.
Ja.
Genau.
Ja.
Und da war Mad Max, muss ich damals auch öfters geguckt haben und konnte mich auch erinnern, es gibt in Mad Max 1 oder 2 eine Szene, wo ganz am Anfang, glaube ich, ein Hase oder so erschossen wird, so im Vorbeifahren. Und damit spielt, glaube ich, auch die Eingangsszene mit dieser Eidechse.
Ja.
Das greift diesen Moment auf. Du siehst da nämlich so ein Tierchen, vielleicht ist es auch eine Eidechse, ich weiß nicht mehr, und da fährt, weiß auch nicht mehr, Mad Max oder so vorbei und du hörst so einen Schuss und dann fliegt das irgendwie so weg.
Ja.
Ich hoffe, ich habe mich jetzt richtig erinnert und deswegen muss ich auch lachen, weil das war so, ach, okay, das ist schon so ein Filmzitat bei sich selbst irgendwie. Mm,
mm. Genau. Ich muss jetzt trotzdem, eigentlich wollte ich das ja schon schließen, aber mir ist noch, ich sehe zwar schon, dass du immer auf deine Uhr schaust, aber ich merke, weil es ist ja keine normale Uhr und wir kommen gleich dazu, dass du etwas Besonderes, du trägst nämlich einen kleinen Supercomputer an der Hand.
Was für eine Überleitung, ja.
Und vermutlich laufen da deine ganzen vielen anderen sozialen Ströme, die von Bedeutung haben, nebenbei her. Es gibt noch etwas, was ich in dem Film gesehen habe, neben dieser aktuellen quasi, die industrialisierte Welt hat so den Peak Population hinter sich und merkt auf einmal, Beispiel auch China, das erste Schwellenland, das quasi alt wird, bevor es reich wurde, ja, hat besondere Probleme damit, während alle anderen Industrieländer der ersten Welt sind gewissermaßen reich geworden und können sich deswegen auch erlauben, alt zu werden. Ne? Und aber in diesem, deswegen ist auch dieses Mad Max und auch diese ganze Welt des Heavy Metals und des nicht-digitalen, handgemachten, guten Rockmusik, ja, und dieser ganze Kult da drum, auch so ein letztes nostalgisches Aufbäumen einer klassischen, körperbetonten Arbeiterklasse. Und zwar waren die Arbeiter schon durch die Maschinen ja abgelöst, aber du brauchtest zumindest sehr gute, doch auch körperlich arbeitende Mechaniker, die also diese riesigen Schrauben und Drehmomentschlüssel bedienen können und das irgendwie zusammenbasteln und dann letztlich eben starken V8-Motor auch so ein bisschen den eigenen proletarischen Muskelstolz, ja, in Form des Muscle Cars, so ein Abbild der eigenen Unentbehrlichkeit reinzubringen, während ja schon, und ich hatte das vorhin versucht, so in den 70er Jahren gab es dann schon eine Krise dieser klassischen proletarischen Erwerbsarbeit in ganz radikal ja in Großbritannien mit wie Thatcher die Gewerkschaftsbewegung da zerstört hat, die Autoindustrie den Bach runtergegangen ist. Amerika hatte ich schon auch geschildert, dass die 70er Jahre als eine Epoche des Niedergangs gesehen haben, zumindest auf dieser harten industriellen Ebene. Und interessanterweise, das ist meine Theorie von der peripheren Erneuerung der Imperien. Also so ganz am Rande dieses Reichs, das ja auch durch die fünf Augen der Geheimdienste, also dieser anglo-amerikanischen Welt, da gibt es Down Under dieses komplett komische Australien, so eine Mischung aus Amerika mit endlosen Weiten und englischer, aber proletarischer englischer Kultur, weil dort sind ja überwiegend dann so freigelassene, straffällige und sonstige Leute, die man in England nicht haben wollte, wurden da ja irgendwie hingeschifft, Ende des 18. Jahrhunderts. Und zu der Zeit, 1979, gab es gar keine Muscle Cars mehr in Amerika im Heimatmarkt. Die waren alle schon wegrationalisiert durch die Ölkrise. Und es gab ja zwei Ölkrisen, die von 73 und die von 79. Das war wirklich wie so ein Double Dip, der deswegen war diese Idee, das Öl geht zu Ende, geht zur Neige, das war in den 70er Jahren so ein Game Changer. Also das ist mal dann doch über 30, 40 Jahre letztlich wieder so weitergehen würde mit diesem ganzen Benzinverbrennung, das war nicht Common Sense in den 70er Jahren. Und das war halt auch so die große Befürchtung der damaligen Mittelklasse-Gesellschaft. Und deswegen gehörte das mit zum Gruselfaktor, dass man eben nicht mehr an der Tanke das Benzin für die Freiheit tanken kann, sondern dass jetzt Benzin im Tank ein Kampf um Leben und Tod ist. Und das hatte einen gewissen Gruselfaktor für die damalige Zeit. Und lustigerweise wirklich, dass der Film aus Australien kommt, das ist irgendwie schon sprechend, weil diese großmotorigen GM-Coupés, die da und auch von Ford, die gab es nur noch in Australien, während in Amerika im eigentlichen Heimatmarkt diese Plattformen schon weg waren. Und also diesen Film im Sinne von zeitgenössischen Heavy-Metal-Materials gab es nur noch dort von aus quasi diesem Randbereich Down Under.
Mir fällt auch gerade auf, dass ja, also wir haben ja vorhin auch gesagt, dass Öl ist nicht mehr die wirklich knappe Ressource in dem Film. Mhm. Also Benzin ein bisschen, ne, weil es geht ja ein bisschen darum, wer wohin Benzin bringt. Ja. Aber es ist nicht wirklich das Thema, sondern Wasser ist das Thema. Ja. Und das ist natürlich eine ganz interessante Aktualisierung, weil Wasser im Moment auch das Thema ist. Also in Kalifornien wird irgendwie, es werden die Garten grau, endlich, muss man auch ein bisschen sagen. Ja. Wasser ist eigentlich die
Die neue kritische Ressource.
Genau, und ich habe auch auf Twitter öfters gelesen, Mensch, in Mad Max, da wird ja wirklich, es war so, dass in Mad Max unglaublich viel Benzin verbrannt wird.
Ja.
So als gäbe es keinen Morgen.
Ja.
Ich weiß auch nicht, saß auch so da, weil es ja eben auch, weil wir auch gesagt haben, dass es eigentlich auch ein Science-Fiction ist und von einem Science-Fiction würde ich in dem Szenario natürlich Solarzellen erwarten, zumal es so viel Licht gibt.
Ja.
Und genau das macht er nicht. Also es ist auch spannend eigentlich, dass er das, was in den vorigen Teilen die knappe Ressource war, jetzt so verschleudert wird.
Ja. Weil es vielleicht eben auch nur eine temporäre, knappe Ressource war. Vor allen Dingen, wer hat dort Autos? Also die Zehntausende, die da rum, dieses Lumpenproletariat nicht. Das ist so die Frage, hast du ein Auto, ist so die Frage, nehmen wir jetzt den Panzer oder den Kampfhubschrauber, um irgendwo hinzukommen? Das sind Streitwagen einer ganz speziellen Horden-Militärs oder sowas, ne? Das ist eben keine Verfügungsgewalt mehr eines normalen Mittelschichtsindividuums, ne? Insofern ist diese Welt auch untergegangen, wo jeder mit dem Auto rumfahren muss, konnte. Deswegen ist letztlich dann das Benzin auch wieder keine Problem, weil wahrscheinlich die Nachfrage auf 1% runtergegangen ist oder im Vergleich zu einem Australien von 1975 oder so, was am Anfang dieser Reihe ja so das Szenario ist. Aber ich wollte ja noch ein bisschen auf die digitale Ökonomie kommen. Also erstmal feiert sie eine Nostalgie einer Welt, in der das Digitale nie entstanden ist. Eine uncomputerisierte Welt. Und aus der Logik der Serie, aber ist es vielleicht auch ganz erstaunlich, dass diese Reihe über 30 Jahre lang nicht als Franchise nicht weiterentwickelt worden ist. Und dass erst jetzt in einer Welt, in der die Digitalisierung die Massen erreicht und durchdrungen hat und ihre Lebenswirklichkeit durchdrungen hat, dieser Film mit diesen popkulturellen Versatzstücken aus dem Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, jetzt unter einem ganz neuen Aspekt auch als nostalgisches Rückbesinnung auf eine Jugend, auf eine Kultur, und das ist dann auch wieder so ein die Behauptung, dieser Film ist auch ein Film für die Babyboomer-Generation, die in diesem absolut gesättigten Ressourcenwelt der Industrieländer aufgewachsen ist und die jetzt in ihren mittleren bis was weiß ich älteren Jahren auf einmal merken, dass die Gewissheiten weg sind, weil auch mit dieser digitalen Welt plus der Umweltzerstörung, Ressourcenknappheit hinsichtlich Wasser auf einmal ganz neue Herausforderungen anstehen.
Du sagst also, Mad Max ist das konservative FAZ-Feuilleton der Kinofilme.
Genau.
Das ist wirklich sehr schmerzhaft für alle Menschen, die den Film gerne geguckt haben. Aber vielleicht hast du recht, ja.
Und die Kritik an der Digitalisierung ist für mich diese vertikale Oasenwelt, um die es geht. Das ist für mich der Plattformkapitalismus.
Das würde jetzt zu weit führen.
Das sind diese Plattformen und es gibt nur diese wenigen superreichen Ressourcen und die gesamte in diese kleinen Ökonomie konzentriert sich wie im digitalen Kapitalismus. Du hast diese 5, 6 verschiedenen Türme, die so miteinander verbunden sind und ich sehe das jetzt wir haben das ja vorhin gesagt, dass dieser Film unter Umständen, also die Theorie ist, dass dieser Film alle Bilder, die man gemeinhin haben kann, auch schon vorgedacht hat. Und deswegen behaupte ich, dass er mit einer gewissen, also ich lese sie, das darf ich sowieso, quasi dieses Bild als eine Kritik am diesem digitalen, extrem monopolisierenden kapitalistischen Plattformsystem deute. Und dass der Verdacht ist, dass es vielleicht nicht nur von mir so gelesen wird, sondern dass es vielleicht von den Autoren intendiert ist, weil sie quasi die Mechanik und du hast diese Mengen von Usern, die sich um diese Plattform herum aber nichts zu sagen haben, und dann hast du so diese gesichtslosen blutarmen Mojos, die quasi im System aber total eingebunden die Rädchen drehen müssen, und hin und wieder sind die Milliardäre aus ihrem Wolkenkuckucksheim lassen dann auch ein bisschen mal Ressourcen springen, ja, so im Sinne wie Bill Gates, der dann hin und wieder einen Teil seines riesigen Vermögens in irgendeine in eine philanthropische Geschichte so hinauswachsen lässt. Aber er ist natürlich immer noch es gibt ja dieses Sprichwort, hinter jedem großen Vermögen steht ein großes Verbrechen. Und dann muss man sich natürlich fragen, was hat Bill Gates eigentlich verbrochen? Naja, er hat halt so viele Leute Zeit geraubt, immer in seine Windows-Installationen nachzupatchen, ja. Und ich hatte dieses Bild während dieser ganzen Höllenspektakels irgendwie so mit vor Augen und fand es neben diesem feministischen Diskurs eigentlich irgendwie als eine ganz interessante Ergänzung einer Kritik an der Jetztzeit. Weil das brauchst du, um so ein zirzensisches Gladiatorenspektakel irgendwie so ein bisschen, damit es braucht irgendwie einen intellektuellen Überbau, damit man das mit einem gewissen, dass man nicht nur seinen niederen Zerstörungstrieben gewissermaßen Leine gibt. Dann braucht es da so ein bisschen kritischen Impetus, damit man das schlechte Gewissen.
Also wenn das jetzt der kritische Impetus des Films war, dann finde ich das aber doch ganz schön flach. So. Also, weil das ja dann, so wie du es jetzt beschrieben hast, wenn man dem folgt, dann ist das ja weitestgehend ein früher war's besser, was der Film transportiert, weil früher war analog.
Mhm. So. Das kommt jetzt, das ist noch eine nächste Geschichte, genau. Dieser Film rühmt sich, dass alle Stunts, die wir da erleben, mit echten Maschinen, mit echten Stuntmen, mit echten Motorrädern gemacht sind. Und deswegen habe ich mir auch nochmal diese Endtitle-Sequenz auch angeguckt. Und es ist wirklich auffällig. Es gibt natürlich eine Post-Production und eine digitale Nachbearbeitung für Explosionen und bestimmte Elemente.
Zweiköpfige Eidechsen.
Zum Beispiel. Aber also im Vergleich zu einem anderen so actiongeladenen Hollywood-Blockbuster ist diese CGI-Crew irgendwie vielleicht 20 oder 30 Namen, die da auftauchen. Und ich habe schon Filme gesehen, da waren es 200, die da so auftauchen. Und deswegen ist das für mich glaubhaft. Und das ist, glaube ich, auch von der reinen Action-Ebene auch wirklich irgendwo sichtbar, dass da eine Authentizität in diesen Szenen drin ist. Und das ist eben auch eine Kritik an diesen digitalen Blockbuster-Spektakel à la Transformers, wo ständig die digitalen Effekte behaupten und sie lösen es gar nicht mehr ein, sondern es wird ständig so ein Motion Blur oder irgendeine Explosionswolke drüber gehauen. Und wir hatten vorher einen Trailer gesehen zu dem Katastrophenspektakel San Andreas. Und da haben die Leute gelacht, als der Hubschrauber von dem Helden unter einem zusammenbrechenden Hochhaus so irgendwie so durchtaucht.
Ja.
Weil alle gesehen haben, CGI, das ist computeranimiert, das ist unglaubhaft. Und also ich glaube, du hast es auch gemerkt, die Leute haben sofort gelacht, ne? Und
weil es war einfach absurd.
Ja, es war auch nicht glaubhaft. Und in dem Mad Max-Ding waren ganz viele absurde Sachen, also wie hier dieser komische Luftgitarren-Akrobat, ja. Mhm. Aber das Soundsystem war innerhalb des als Kultwagen innerhalb dieses ganzen Systems irgendwie glaubhaft. Ne? Und deswegen, das wäre jetzt für mich so ein Indiz, dass sie, dass diese Kritik am digitalen, an dieser digitalen Sphäre, an der digitalen Revolution nicht nur auf so einer, auf so einem inhaltlichen Bild des wieder quasi neo-absolutistischen Herrschaftssystems dargestellt, wo also ganz, ganz wenige quasi die Massen ausbeuten, sondern dass der Film auch in seiner ganzen Art und Weise so eine Antidigitalität verbreitet. Was denkst du dazu?
Ich habe ihn nicht unter diesem Gesichtspunkt geguckt, deswegen muss ich da auch noch mal drüber nachgucken. Bei mir ist halt dieses Gespräch über den Satelliten hängen geblieben, wo darüber gesprochen wurde, dass jeder eine Show hatte oder so. Das so, ja. Also in diese Richtung geht das. Also auf jeden Fall ist es negativ. Es wird negativ konnotiert, dass es eben die Show gab, aber es wird kurz die Frage aufgeworfen, ob es noch Shows gibt. Das ist dieses, dass eben unklar ist, ob die da eigentlich abgeschottet sitzen oder nicht.
Und war jetzt Show im Sinne von Programm?
Fernsehprogramm? Ja, ich habe es so unter TV-Show irgendwie verstanden. Mhm. So war meine Englisch-Native begrenzte Lesart dessen, aber das machte zumindest Sinn so in der Szene. Deswegen glaube ich, war das schon ganz korrekt so. Und dieser Satellit war auch wirklich das Einzige, da hast du recht. Ich meine, wenn das jetzt natürlich 78, 79 zeigt, ist das auch eine Zeit, in der Heimcomputer noch nicht verbreitet waren. Das ging halt erst 83 wirklich los, ernsthaft. Ja. Vorher war halt so Selbstbastelcomputer irgendwie das zählt nicht, wobei Bill Gates natürlich vorher schon am Start war. Ja.
Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist hier Outback Australien. Ich meine, das war jetzt nicht, das ist nicht Silicon Valley, ne?
Und ja, aber das gut, aber es gab 83 Jahre Computer auch dann schon in anderen Teilen der Welt. So. Mhm. Und aber natürlich hätte man in das Setting theoretisch auch einen Taschenrechner setzen können oder so. Sowas hätte da sein können. Ja. Und das hätte auch Sinn gemacht, zum Beispiel bei diesem Typen, der ihm vorwirft, was für Ressourcen er verschwendet. Genau. Der hätte auch mit dem Taschenrechner arbeiten können.
Auch ein Solarbetriebenes. Es gab bestimmt zu der Zeit auch schon Solarbetriebenes. Das wäre eigentlich ganz interessant, wenn er so einen ganz heiligen Fetisch da gehabt hätte. Ne, so.
Und da ist interessant, dass darauf auch verzichtet wurde. Ja. Weil ich hätte das reingemacht in den Film. Und da gebe ich dir recht, das ist auffällig, dass das fehlt.
Das stützt so ein bisschen meine These. Ja. Ja. Und jetzt zur digitalen Gegenwart. Was tickt da an deinem Handgelenk?
An meinem Handgelenk, genau. Wir wollten noch über mein Handgelenk reden. Ich habe seit ein paar Wochen, wie lange ist denn das jetzt? Seit zweien eine Apple Watch. Mhm. Da gab es letztens so ein lustiges Wein-Video, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da hat sich einer selber gefilmt mit der Apple Watch, das war dann ganz früh, ein paar Tage, nachdem man die wirklich haben konnte, und hat sich so selbst gefilmt, wie er den Arm so hochhält und so mit dem hochgehaltenen Arm so durch die Straßen geht, damit alle seinen Arm sehen. Das war sehr, sehr, sehr schön selbstironisch. Mhm. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr Smartwatch-Nutzer. Mhm. Ich habe nämlich Anfang letzten Jahres, Anfang 2014, mir ultra kompliziert aus Amerika eine Pebble
aus Amerika
besorgt, und die musste man sich damals kompliziert besorgen, weil die gab es in Deutschland nicht zu kaufen, weil die irgendeinen CE-Bluetooth-Zertifikat nicht rechtzeitig hatten. Mhm. Und dann habe ich irgendwie 3 Monate lang auf diese Uhr gewartet, bis sich dann rausstellte, als sie dann bei mir endlich ankam, gab es die dann auch ganz normal bei Amazon zu bestellen. Und der Hintergrund, warum ich das machen wollte, also ich benutze ja sehr gerne und sehr viel mein Telefon, Smartphone, mittlerweile fällt mir irgendwie ein adäquater Begriff dafür, wie ich das eigentlich nenne. Und ich habe halt viel mit Notifications zu tun. Und meine Hoffnung war, eigentlich ein Gerät zu haben, das mich gut im Alltag unterstützt und mich benachrichtigt.
Ja.
Ich bin ja jetzt seit ein paar Jahren iPhone-Nutzer, und vorher war ich Android-Nutzer, und der Android fand ich toll. Da gab es diese Benachrichtigungslampe. Die habe ich sehr geliebt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Bei den meisten, ich weiß nicht, ob sie das geändert hat, aber früher auch bei den ersten schon, die noch von Google, die sind ganz frühe Nexus-Serie, die hatten immer eine Notification-Lampe und die hatte das Besondere dann später, dass die verschiedenen Farben haben konnten und bestimmte Apps haben bestimmte Farbmuster über diese eine LED rausgegeben. Das heißt, das Display, auch wenn das Display aus war, hast du sowas gehabt wie zweimal rot blinken, heißt du hast eine Mail. So.
Okay. War das frei programmierbar oder?
Das haben die Apps, also viele Apps haben einfach was mitgeliefert, oft in der Farbe, in der sie auch irgendwie antizipiert werden und oft konnte man das dann aber auch nochmal umlegen, weil natürlich gab es dann Kollisionen, dass es irgendwie unklar ist, natürlich skaliert das nicht richtig, wenn du da 10 Apps hast, die sich darüber benachrichten wollen, aber wenn man damit sehr behutsam umgegangen ist, konnte man damit halt zumindest rausfinden, ob man jetzt aufs Display überhaupt gucken will oder nicht. Ja. Das war nicht sehr angenehm, das hat mir auf dem iPhone sehr gefehlt, weil das iPhone halt nur darüber benachrichtigt, dass der Bildschirm immer angeht, was mir ziemlich auf die Nerven geht. Und ich hatte halt die Hoffnung, was für den Abend zu haben, wo ich zumindest erstmal schlauer benachrichtigt werde über Dinge, die wichtig sind. Das war so mein ich möchte gerne über Dinge, die wichtig sind, benachrichtigt werden. Ja. Das kann die Pebble nicht, würde ich jetzt behaupten. Jetzt verscherze ich mir wahrscheinlich mit ganz vielen Pebble-Menschen, weil die Pebble unter iOS ist es sicherlich anders, nichts weiter macht, als sich über Bluetooth als sozusagen Benachrichtigungsbildschirm zu registrieren. Also es gibt anscheinend bei Bluetooth so einen Standard, einfach sämtliche Notifications weiterzuleiten. Das führte zu absurden Situationen. Also die Pebble vibriert auch sehr stark und führte dann dazu, dass ich dann an meinem Handgelenk vibrierend darüber informiert wurde, dass irgendeine App aus dem App Store aktualisiert wurde auf meinem Telefon. Ich aber diese Notification nie auf meinem Telefon gesehen habe. Die habe ich immer nur auf meine Uhr gesehen. Ich wollte die auch nicht sehen. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und dann mitbekommen, dass aufgrund von irgendwelchen Sicherheitssachen vom iPhone das auch gar nicht richtig einstellbar ist. Mhm. Und was sie völlig vergessen hatten zu implementieren, ist, dass man einfach an der Uhr sagt, so würde ich das regeln, dass man einfach an der Uhr sagen kann, das will ich nicht mehr wissen. Ja, selbst wenn du das empfängst, zeig es mir einfach nicht an. Das interessiert mich einfach nicht. Mhm. Das war nicht möglich, ist soweit ich weiß auch heute noch nicht möglich. Und ich war davon zu Tode genervt und hat dazu geführt, dass ich die Uhr nur an bestimmten Tagen getragen habe. Wenn ich zum Beispiel auf einer Konferenz war und dachte so, ich will jetzt nicht ständig heute mein Telefon rausziehen. Mhm. Das erste Erlebnis mit der Pebble war auch spannend. Am ersten Tag, als ich die dran hatte, saß ich abends am Abendessenstisch. Wir haben da so einen ganz klassischen Abendessenstisch. Zwei Kinder, Vater, Mutter, sitzen dann da. Und ich saß also da mit meiner Pebble und meine Frau sagte ganz schnell oder relativ schnell, nimm die bitte ab, weil das die Vibration hörbar war und die Funktion, die sie eigentlich vollführen sollte, nämlich diesen Notification-Sichtbarkeitsstress rauszunehmen, in meinem Leben noch viel stärker transportiert hat. Ja, also plötzlich war die Notification nicht mehr auf dem iPhone, das eigentlich 3 Meter irgendwo anders liegt, sondern plötzlich war das lautstark, war das am Küchentisch zu hören. So, ist jetzt ein bisschen übertrieben lautstark, aber man hat es gehört, man hat es auch gespürt. Und davon war ich ziemlich genervt und würde auch behaupten, dass die meisten Leute, die so technische Reviews von der Pebble geschrieben haben, die nie länger als für den Test getragen haben. Es gibt Leute, die, also ich kenne auch Leute, die haben die und die sind da sehr glücklich mit, aber das ist dann schon sehr nerdig. So.
Ja, und viele Techies, wahrscheinlich bei Heise oder bei Golem, die sind auch so in diesem Abhängigkeitssystem, dann vielleicht ist da auch so die Kritik Möglichkeit, es überhaupt weiterzugeben, beschränkt. Jetzt ist jetzt ein blöder Verdacht. Aber mir scheint, dass Apple das mal wieder gar nicht mal auf Apple-Weise gelöst hat, sondern dass dort einfach Leute sich hinsetzen und sagen, wie hätten wir es gern? Und dass das
die haben
als mögliches User-Requirement irgendwo auch in diesen Prozess reinkommt. Ich glaube, es gibt so viele andere Ingenieurs- und technikgetriebene Geschichten. Da kommt irgendeine lustige Idee und der Chef ist so ein Techie und das dann auf einer so User-Acceptance-Ebene zu verkaufen, das kommt dann immer so nachgeordnet und dann sind diese Einsprüche. Aber das haben wir, dafür haben wir so viel Geld ausgegeben, dass es die Batterie so sparsam, so laut vibriert. Das können wir doch jetzt nicht einfach weggeben. Und ich vermute, Apple hat wahrscheinlich 10-mal so viel ausgegeben, dass diese Uhr mit ganz viel Energie ganz, ganz leise irgendwie so anklopft.
Genau, also Pebble, noch kurz zurück zu Pebble, die hat gerade noch ein neues Crowdfunding gemacht, was auch eigentlich ein Witz ist, dass sie das Crowdfunding nennen, weil eigentlich sammeln die einfach nur Geld vorher ein, weil sie jetzt die nächste Generation ihrer Uhr rausbringen wollen, die anscheinend interessant ist, weil die wieder ein paar neue Paradigmen reinbringen, haben darüber brutal viel Geld eingesammelt. Ich würde schon mal sagen, ey, viel Spaß allen Leuten mit der Uhr. Und ein großes Feature zum Beispiel, das die im Verkaufen ist, der Akku hält 7 Tage. So. Und ich verstehe das, dass das erstmal verlockend klingt. Für mich ist das voll das Anti-Feature erstmal, weil mich persönlich interessiert es nicht, wie viel Strom diese Uhr verbraucht. Wenn diese Uhr halbwegs durch den Tag kommt und dafür aber besser ist, dann soll sie wirklich 10 Kanister Diesel am Tag verbrauchen. Ja, weil ich möchte mir nicht ein Gerät kaufen, dessen einziger Zweck ist, Strom zu sparen, weil dann brauche ich dieses Gerät nicht. Ja, und das ist bei einem Laptop vielleicht nochmal anders. Also wenn ich einen Laptop habe, der 10 Stunden durchhält, nicht im Entzug, dann hat das wirklich erfülltes
Sinn. Nein, du hast vollkommen recht. Diese Uhr hat so wenig Einsatzmöglichkeiten,
dann soll sie doch bitte nicht Strom sparen. Dass sie
eben dann auch 7 Tage durchhaltbar ist, weil und zu tragen ist, weil sie sonst zu nichts taugt. Ja. Aber wenn ich nur sehe, was Apple jetzt, also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, ich habe sofort auch gesehen, dass Apple da den nächsten großen Schritt macht, aus verschiedenen Gründen, und sehe auch jetzt, dass das in einer gewissen Weise aufgeht und dass diese Uhr auch eine gewisse Begehrlichkeitsfaktor hat, selbst auf mich.
Dich als Ludit, ja?
Mich als Verfechter dieses neuen Paradigmas, das da lautet, Analog is the new digital. Ich sehe, dass die vieles richtig machen und das ist auf vielen unterschiedlichen Kanälen da Dinge passieren, die eben, und sie sagen es ja auch, wir wollen einfach, dass die Schnittstelle, die zwischen Mensch und dem Smartphone passiert und irgendwo sich in das alltägliche Leben der Menschen so ein bisschen störend eingefräst hat. Wir wollen das einen Schritt zurücknehmen und nutzen quasi die eingeschränkte Interaktionsfläche als einen Filter zum Wohlfühlen und lassen nur noch das Wichtige durch. Und das, wie wir das so machen, das machen wir the Apple way, ja. Und es scheint in bestimmten, also es ist, ich sehe es jetzt vor allen Dingen über die Werbung, dass da so ein paar Dinge, die mich so an der, so am sentimentalen Zweig, weißt du, so, wenn so das Herz dann so aufleuchtet und so. Also,
genau. Also das geht in die Richtung auch dessen, was ich jetzt erfahren habe. Also bei mir war der große Unterschied erstmal das Anlegen der Uhr. Die Pebble fühlte sich so ein bisschen scharfkantig an und war so leicht. Ja. Und das sind so Dinge, die kann man nur verstehen, wenn man jetzt so dann so dieses Gefühl hat. Sie war einfach angenehm anzulegen. So war einfach angenehm am Arm. So, also ich hatte bei der Pebble immer wieder auch den Impuls, ich würde die gerne abnehmen, weil ich habe da dolle drunter geschwitzt irgendwie und das war mir unangenehm. So, das ist schon mal sehr anders. Und dann kam die erste Notification, der erste Vibrationsalarm. Ja. Und das war der Unterschied. Das war einfach, das fühlt sich, die haben das so gemacht. Ich glaube, weiß gar nicht, ob das ist, was die Tap nennen, die vibriert so, als würde dir jemand so ein bisschen auf den Arm tippen. Und das, also so, als würde jemand so tap, tap machen. Mhm. Und das ist ein völlig anderes Gefühl als dieses, als diese Monstervibration am Arm. Das ist total angenehm. Also ich empfinde das als sehr angenehm, weil das nicht so, du bekommst das mit, aber es ist eben so, als würde jemand sagen, du entschuldige, kann ich kurz deine Aufmerksamkeit haben?
So minimalinvasiv
wie möglich. Und das kann ich ignorieren. Also ich kriege das auch mit, aber ich kann das besser ignorieren als dieses.
Ja. Weil ich vermute einfach mal, wenn es so ein hartes Vibrieren ist, dann wird irgendwelche Neurotransmitter, so Stresshormone werden da ausgeschüttet.
Ich habe mich von der Pebble gestresst gefühlt. Ja. Genau. Wie gesagt, das kann bei einer anderen sein. Ich habe mich davon gestresst gefühlt.
Fand's eben. Und was ein Irrsinn. Ich meine, das sind irgendwelche ganz normalen Standard-neurophysiologischen Erkenntnisse, die man an jeder Universität, aus der Wikipedia hätte lesen können, um zu sagen, wenn du irgendwelche Human-Machine-Interfaces hat, dann macht die halt so, dass da nicht diese Panik-Botenstoffe aus dem Uhrzeitprogramm zum Weglaufen bei dir ausgeschüttet
werden. Und dann hat sie, misst die Pebble ja, die Apple Watch misst deinen Puls. Mhm. Und ich habe gemerkt, das macht sie auch irgendwie regelmäßig, beobachte dich so ein bisschen so über den Tag, ja. Gibt dir auch so Gesundheitstipps schon in den Voreinstellungen. Ja, du sagst am Anfang, wie schwer du bist, wie groß du bist, ja. Und dann fragt sie dich so, was du so willst vom Leben sozusagen. Und die Apple Watch erinnert mich einmal, also ich muss am Tag, ist so die Voreinstellung, glaube ich, möchte sie, dass ich 12 Stunden mich immer mal wieder bewege. Also sozusagen, es soll 12 Stunden geben am Tag, die von Bewegung unterbrochen wurden. Mhm. So, wenn ich jetzt eine Stunde, wenn ich dieses Ziel noch nicht erfüllt habe, ja. dann sagt die Uhr irgendwann immer, na, aufstehen. Ja. So, was wirklich nervt, wenn du abends Netflix guckst, und dann deine Uhr dich bittet doch jetzt mal, dich kurz zu bewegen. Das ist sehr interessant.
Kannst du das ausschalten?
Natürlich kannst du das als ausschalten, ja. Also klar, du kannst diesen ganzen Health-Kram ausschalten und die hat so, die stellt das aber auch wieder schön dar mit so 3 Ringen, die will, dass du dich bewegst, dass du sowas machst wie Radfahren und so. Das haben sie alles schön gemacht. Das mit dem Pulsmessen fand ich interessant, weil das so ein Eingriff. Natürlich ist es nur eine Messung, aber es ist sehr, sehr nah am Körper plötzlich dran. Es misst halt meinen Puls, mein Herzschlag. Mhm. Und wenn das so eng am Armband ist, ist es für mich nochmal, ich habe auch eine Waage, die auch meinen Puls misst. Das ist aber irgendwie ist auch blöd, weil bei einer Waage ist es meistens so, du stellst, ich habe eine, die zeigt mir sogar den Wetterbericht, zeigt die mir an. Ja. Aber das ist auch, ist es mit der Waage so, du stellst die hin, stellst dich rauf und hast dich gerade bewegt. Das heißt, du hast auch gar nicht einen Ruhepuls. Ich glaube,
du stellst dich einfach auf dein Telefon, genau. Und hältst das für eine Waage.
Genau. Ich habe jedenfalls zeigt die dir immer einen hohen Puls an, weil du gerade in Bewegung bist und so. Ja. So, die Uhr ist aber die ganze Zeit an deinem Arm und die erwischt dich auch in Ruhezeiten. Ich habe von meiner Uhr zum Beispiel plötzlich gelernt, dass ich für meinen Körperbau sehr niedrigen Ruhepuls habe von 60, was wirklich gut ist. Liegt wahrscheinlich am Fahrradfahren. Und ich habe am Wochenende habe ich im Haus was ausgebaut, dass wir da haben, ein kleines, und da musste ich die Uhr ablegen. Ja. Und ich habe gemerkt, dass mir das super unangenehm war, diese Uhr abzulegen, weil ich das innerhalb von wenigen Tagen mich sehr angenehm daran gewöhnt habe, dass die Uhr tagsüber mit meinem Puls in Verbindung steht. Ja. Und das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber das hatte war plötzlich so ein Stück, oder es ist so ein Stück maschinelle Erweiterung von meinem Körper, den ich als unglaublich angenehm empfinde. Die haben lustigerweise so eine okaye Diebstahlsicherung, wenn du die Uhr abnimmst, schaltet sich die Pinsperre wieder ein. Was auch, was natürlich beim Telefon nicht funktioniert, weil du das ja nicht am Körper trägst. Die erkennt halt, ob sie von der Haut gelöst wurde, mit so ein paar Sekunden Verzögerung und schaltet, wo du auch merkst, also was sich so anfühlt, als gäbe es so eine körperliche Verbindung zu der Uhr. Ja. So. Und das gepaart damit, dass sie dieses ganze Notification-Problem, was ich vorhin erzählt habe, natürlich völlig anders aufgerollt haben und du sehr feingranular einstellen kannst, worüber du benachrichtigt werden willst und was nicht, ist es für mich das, was ich eigentlich wollte.
Ja.
So. Ich bereue jetzt auch nicht, die Pebble letztes Jahr geholt zu haben, weil ich wollte das auch ausprobieren. Ich war einfach neugierig.
Ja, du bist ja auch so ein Early Adapter. Das ist ja auch ein bisschen Teil deines.
Genau. Ich wollte es ausprobieren und wusste deswegen aber auch sehr genau, warum ich keine Pebble mehr kaufen würde. Ja. Punkt. Und warum ich auch nicht sonst irgendeine. Und hatte halt dann auch diese Ankündigungssachen gelesen in der Apple Watch und konnte das halt, mich interessieren, ehrlich gesagt, diese wirklich technischen Details interessieren mich gar nicht so sehr. Ja, da gibt's dann so Sachen, es gibt zum Beispiel keine Apps, die nur auf der Apple Watch laufen, sondern es ist immer eine Erweiterung zu deinem Telefon. Das heißt, es funktioniert wirklich nicht ohne dein Telefon. Mhm. Das finde ich alles gar nicht, das interessiert mich erstmal alles gar nicht so sehr. Was mich interessiert, ist wirklich so dieses Gefühl, dieses Alltagsgefühl. Und das klappt für mich sehr gut. Interessanterweise meint meine Frau, die akzeptiert es ja immer so, dass ich da sowieso rumspinne. Ja. Und ich hatte mir die Apple Watch geholt. Und als sie gesehen hat, das Feature, dass du jemandem anders deinen Herzschlag zuschicken konntest, war sie hin und weg.
Ja,
so. Ja. Und ich so, wow. Ja, das war so, also, weil wir hatten so ein Video geguckt und du kannst halt an einen anderen Apple Watch Nutzer eben deinen Puls schicken,
ja.
Und kannst auch so tappen, also ja. so ein Tappmuster. Und das war interessant. Das hätte ich gar nicht, weil sie so, boah, ja, also so.
Das hat Puls sie aber schicken. Jetzt nur als theoretisch, sie hat es noch nicht erfahren.
Wir haben es ja, nur gesehen.
Weil es ist ja so, du bist jetzt so ein bisschen in der Situation des ersten Menschen, der so ein Telefon hat, aber noch ja. Niemand, du kannst noch keinen anrufen,
ich kenne einen, aber
den ja, würde
ich
jetzt mit dem willst du aber genau. nicht den Herzschlag genau. teilen.
Hm? Der würde das aber machen, der, ja. der Map, der Freund von mhm. Autofokus, genau, der ist ja.
Okay, ja, dann das finde ich auch, dann solltest du dem schon mal was schicken.
Der ist ja, der hat ja am allerersten Tag die Apple Watch mhm. gehabt, weil er ja mitverantwortlich ist fürs erste Spiel für die Apple Watch.
Ja. Die und es ist auch in den Manuals, ist sein Spiel, das übrigens hier beim Deutschen Entwickler Spielepreis vor ein paar Wochen, glaube ich, in der Indie-Mobile-Game-Wertung ja. irgendwie ausgezeichnet worden ist. Und ja. Apple haben wirklich die Umsetzung dieses Spiels, Rules heißt das, ich glaube, da muss man anhand von gegebenen Strukturen einfach die zugrunde liegende Regel, nach der das Bild
nee.
Gelegt ist, irgendwie nee. Definieren?
Nee. Also nochmal ganz kurz, weil es ganz wichtig, ja. es ist nicht Maps-Spiel, sondern
von
es gibt, genau, es gibt zeitweise auf Twitter hat genau. das, glaube ich, das sozusagen das Spielprinzip mhm. zusammen mit, ich kann mir immer ihren Twitter-Namen nicht merken, die grafische Umsetzung gemacht hat,
ja.
die auch sehr schön ist und Map ist auch mit bei den Coding Monkeys sozusagen, mhm. genau, weil es ja. gibt immer so
eine. Gut, deswegen hatte ich das so ein
ja, genau, aber ich glaube, es wird manchmal als sei, also ja. das sozusagen deren Preis, den sie da aufgenommen haben. Das Spiel, das heißt Rules, ja. weil es um Regeln geht. Du bekommst im normalen Spiel, glaube ich, ein 3x3er-Feld präsentiert und kriegst, da sind immer Tiere drauf
ja.
mit einer Zahl und bekommst dann eine Regel, tippe absteigend an. Das heißt, du musst dann einfach die Zahlen in absteigender Reihenfolge antippen.
Aha.
So, dann kommt das nächste Level, wenn du das geschafft ja. hast, da wird gesagt, tippe alle blauen an. Und du musst dir die Regel vom vorigen Level aber schon gemerkt haben, weil danach steht nur noch Regel 1. Das heißt, du kriegst die neue Regel gesagt. Du musst
dort der Regeln lernen.
Und das macht dich fett. Das ist nichts für alte Menschen. Weil das sind Dutzende von Leveln.
Ja.
Und du musst diese Regeln drauf haben. Das heißt, du musst diese Regeln lernen mit dem Spiel. Und die sind total absurd, diese Regeln. Ja. Alle Monster, die nach links gucken.
Ja.
Nur Tiere. Und dann gibt es auch, gut, ich will es nicht spoilen. Es gibt dann noch so ein paar andere Sachen.
Dass ich das wirklich zwar bewundert habe vom unglaublich tollen Grafikdesign, ja. was ich auch selber mal so mit als Inspirationsquelle für eine Arbeit von mir benutzt habe.
Ah, ich weiß auch wofür.
Ja, und wer das sehen will, schaut einfach bei mir auf futurama.de, Futurama mit PH und ansonsten wie die gleichnamige Matt Gröning TV-Serie. Und dann wird er schon verstehen, inwiefern ja. das ist. Das habe ich aber auch bei der Republika mit, ich habe leider auch weder Twitter-Namen noch ihren Klarnamen.
Ja.
Habe das aber nochmal mit ihr ausgehandelt und sie hat mir Absolution erteilt, weil sie auch meinte, dass sie natürlich diesen quasi so polygonal definierten Grafikstil, um Figuren darzustellen, das ist momentan so ein Trend, der ja. ganz, ganz, in ganz vielen so Internet- und digital basierten Darstellungsbereichen benutzt wird.
Ja.
Und das ist so ein bisschen das, was die Pixel-Grafik vor 10 Jahren gewesen ist. Das bedeutet, also das Publikum hat inzwischen gelernt, Computergrafik muss nicht mehr nur so grobschlächtige Pixel sein, weil wir haben ja heute Retina-Displays. Aha, Computerbilder erkennt man und damit so sinnbildlich für alles, was digital ist, erkennt man heute an diesen Low-Poly-Darstellungen. Also Low-Poly sind die Pixel, die neuen Pixel. Und
die Rückkehr des Vektormonitors, ja.
Du bist der Kolumnist für Wired und die haben.
Ich schreibe, aber ich bin kein Kolumnist.
Okay, also du bist ein freier Schreiber bei Wired und die haben für ihre Einführungskampagne genau auch diese Low-Poly-Style-Figuren genommen, um quasi so Digerati so darzustellen als mögliche Zielgruppe. Und da passte das in mein Anforderungsprofil sehr gut rein. Und ich wollte das auch mal ausprobieren. Und ich hatte es halt gesehen vorher, weil die Bilder von Rules gingen so durchs Netz. Und ich fand das so schön. Und weil das auch ein Grafikstil ist, den ich vorher noch nie benutzt hatte, war das für mich auch so eine schöne Herausforderung, mal das so durchzuspielen. Und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Das war, genau, das, also da gibt es eben, das war eins, es ist das erste Spiel, glaube ich, das offiziell für die Apple Watch gab, habe ich natürlich auch schon ausprobiert. Mhm. Das ist dann einfach in einem 2x2-Feld und versteht sich als Trainingsmodus für das Große, was auch irgendwie Sinn macht. Auch da sieht man eben dieses Zusammenspiel von dem Telefon und der Apple Watch. Jedenfalls, ja, ich habe jetzt die Apple Watch. Ich bin in meinem aktiven täglichen Umfeld der Einzige, der die hat.
Du hast die dir aber auch wirklich aus eigenem Antrieb besorgt. Das ist jetzt nicht, dass dieses schon eben genannte Internetmagazin sie dir zur Verfügung gestellt hat.
Nein. Ich habe die, ich habe wirklich da gesessen und sie 5 Minuten nach Verkaufsstart bestellt, was 6 Wochen Lieferzeit bedeutete, weil die, weiß nicht, wie viel sie da jetzt wirklich hatten. Was mich im Vorfeld gar nicht interessiert hat, waren die Diskussionen über die Preise der Armbänder und die Goldedition, weil mich das einfach nicht interessiert. Also ich bin ein bisschen, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt ein Plastikarmband genommen, so wie ich es jetzt habe, wobei ich irgendwie gelesen habe, dass das wohl auch kein, dass es irgendwie ein angeblich besonderes Plastik sein soll. Es fühlt sich zumindest angenehm an.
Ist das jetzt diese Sport-Sektion?
Genau. Das ist die einzig bezahlbare. Also ich hätte jetzt, die hat jetzt glaube ich 450 Euro gekostet, was ich okay finde, wenn ich sie 2 Jahre lang nutze, dann ist das für mich, weil dann zahle ich pro Monat 20 Euro, 10 Euro, 20 Euro, was für mich okay ist, für den, dafür, dass ich jeden Tag 12 Stunden oder so am Arm habe. Aber ich hätte jetzt nicht 1000 Euro ausgegeben dafür.
Ich finde, aber eine Uhr ist sowieso so mit für, das ist ein Klischee, aber so für Männer schon so das einzige auch Schmuckstück, in dem sie sich wohlfühlen, behaupte ich mal, bis auf wenige Ausnahmen. Und Milieus. Und ich glaube, auch der, also dass es auf so viel Unverständnis gestoßen ist, dass Leute einfach, weil sie aus der digitalen Welt kommen, mit Uhren nichts, also mit analogen oder also mit der klassischen Uhr nichts zu tun hatten und dann auf einmal überrascht waren, dass Apple quasi im Uhrenmarkt so im Bereich der Mittelklasse erstmal sich positioniert hat, nicht so wie Smart, die ja quasi so eine Wegwerfuhren rein auf modisch waren. Also Smart, das ist eine Uhren-Erfolgsgeschichte. Die Swatch, Smart.
Ja, ich habe gerade
Smart hatte dann Swatch, die, ne? War dann die Idee,
dass die Autoversion davon. Ja,
quasi das Erfolgsrezept der Swatch-Uhr, also Swiss Watches in den Automobilbereich zu übertragen. Und die Swatch war wirklich so ein, ich glaube, das gehört irgendwie in jede Zeitkapsel der 80er Jahre, gehört irgendwie so 1-2 Swatches und das haben die Apple-Leute, glaube ich, auch ganz, ganz toll analysiert, dass sie gesagt haben, wir bewegen uns da schon, weil wir unheimlich viele Leute gewinnen müssen, die mit Uhren gar nicht mehr sozialisiert worden sind, die man das Prinzip Uhr eigentlich jetzt erstmal ganz neu wieder erklären muss und deswegen darf das nicht zu teuer sein, aber es muss so viel können, dass sie den notwendigen Preis auch irgendwie bereit sind zu zahlen und dass sie natürlich dann den Bereich der Edeluhren mit abdecken, das ist komplett und konsequent und auch, glaube ich, ganz wichtig, um eine bestimmte Multiplikatorenklasse zu erreichen, dass Leute dann einfach das als Statussymbol mit in ihre Kaufentscheidung einbeziehen.
Ich habe das auch, also ich kenne ja Leute, ich arbeite hier in Berlin so im Startup-Umfeld und habe auch mit mehreren Leuten gesprochen, die auch überlegt haben, sich die Uhr zu kaufen oder sie bestellt haben und nicht die Sport Edition sich bestellt haben und gesagt haben, also wo das wirklich um diese Statussymbolgeschichte ging.
Was ist jetzt die nächste höhere Klasse? 1500 Euro oder
so? Ja, ich glaube so im Bereich 1000 Euro irgendwie geht das dann weiter und das dann ist, und das ist halt
komplette untere Mittelklasse von Uhr. Also wenn man jetzt wirklich, wer heute sich noch Gedanken macht, eine Uhr zu kaufen, der macht das, weil er Uhren als Kunstwerke am Körper einfach liebt. Ja, und das ist so, Leute tätowieren sich und die sollen mal überlegen, was sie über die 10 Jahre Laufzeit für Geld in ihre Tattoos investieren. Und es gibt Leute, die investieren denselben Gehalt in diesen einen Schmuckteil.
Ja, ja. Also die berechtigte, also die Frage ist aber natürlich, diese Uhr wird nicht 10 Jahre halten. Ne? Das ist eben der große Unterschied. Wenn ich mir eine andere Uhr kaufe, werde ich die in 50 Jahren mit einer neuen Batterie oder einfach wieder aufziehen können. Und in 50 Jahren oder auch in 5 Jahren ist dieses Uhrenmodell einfach irrelevant. Das heißt, es ist eigentlich wäre es konsequenter, das mit einem Mietmodell ja abzudecken. Mhm. So einfach sagen, hier kommt 20 Euro im Monat und dann hast du deine Uhr. Und nach 2 Jahren
gibt's eine neue. 2-3 Jahre normale Uhr heftig getragen, die ist, sieht dann aber auch getragen aus. Also das ist
ja, Menschen, die wirklich Uhren haben, haben ja eigentlich mehrere.
Genau, genau. Und der Sammlermarkt, der ist da auch ganz, ganz seltsam. Aber wichtig war, dass Apple das komplett verstanden hat, dass sie sich da in einen anderen Markt reinbewegen. Und ich glaube, Leute, die so das so aus einer Marketing- und Branding-Sicht betrachtet haben, weil das hatte sich ja über eine längere Laufzeit jetzt angekündigt und das war ja durch die Leute, die sie da angeheuert haben. Eins war, glaube ich, eine Chefin von Burberry's, einem Luxus-Mode-Label und so ein paar andere Leute, war schon irgendwie im Vornherein klar, okay, die machen richtig ernst. Und diese Ernsthaftigkeit, mit der sie an das Uhrenbusiness jetzt rangegangen sind, ich glaube, das hat den ganzen Automobilkonzernen und vielen anderen Branchen, macht das jetzt Angst, wenn sie auf einmal erfahren würden, gerüchteweise, dass Apple jetzt auf einmal auf ihrem Home-Turf irgendwas machen, weil
Das Gerücht Apple-Auto gibt es ja schon, ja.
Ja, Apple-Autos, aber ich könnte mir vorstellen, dass Apple unter Umständen eher Fertighäuser bauen sollte.
Das ist jetzt eine verwiegende Theorie, ja.
Und zwar, dass sie einfach sagen, guck mal, so und so viel. Und unsere Leute, die Apple-Equipment kaufen und die Apple, also Leute, die einen Apple-Computer, eine Apple Watch und einen Smartphone, also ein iPhone haben und nicht zentral in einer Innenstadt leben, sind immer noch 50% unserer Kunden und 70% unserer Kunden könnten sich vorstellen, irgendwann mal in Suburbia in einem eigenständigen Haus zu wohnen. Und jetzt geht man das nochmal von der Zentriertheit des amerikanischen Marktes aus, dass sie sagen, ne, auch diese Health-Funktionen, die sind natürlich auch so ein bisschen so auf den John Doe-Markt der amerikanischen leicht Super-Size-Me-Menschen hin, wo ja auch in den gesamten Angeboten die Verlockung immer da ist, irgendwie zu viel von allem sich zu holen. Das ist ja trotz allem in Amerika, so in Mainstream-Amerika noch sichtbar. Also könnte ich mir vorstellen, dass dieses sagen würden, hey, wir machen einfach eine Serie von sehr interessanten, total geilen Designerhäusern und die gesamte Apple-Software, das Smart Home Environment ist da schon mit drin. Und das wird gewissermaßen über so ein Leasing-Modell auch ständig weiter gepflegt. Also das würde ich eher so als Markt sehen, fast als das Auto.
Ich glaube nicht, weil ja, also ich glaube, dass es Sinn machen wird. Ich glaube, warum man das nicht macht, ist, Häuser irgendwo hinstellen hat schnell was zu tun mit Schimmel, Feuchtigkeit und solchen Dingen. Und wenn du Häuser im großen Stil irgendwo hinstellst, wird dir über kurz oder lang passieren, dass du irgendwelche Baumängel, Skandale an der Backe hast. Das hast du mit einem Auto besser unter Kontrolle, weil bei einem Auto wird nicht irgendwo eingebuddelt und das Grundwasser steigt hoch und du musst dann nachweisen der Öffentlichkeit gegenüber, dass es nicht an dir liegt. Während du, ich glaube, du kannst bei einem Auto dein Image besser aufrechterhalten als mit dem Haus.
Wenn du überlegst, Apple kommt auf 1000 Bauunternehmer zu, die Reihenhäuser oder so Development, also weißt du, diese typischen amerikanischen Suburbia, ja, ja. So, ja. Diese SimCity-Häuser, ja, da bauen, wo die dann sagen, unterschreibt uns, dass ihr das The Apple Way macht und Konventionalstrafen bis zum Abwinken und jede einzelne Schraube, also so wie sie es geschafft haben, ihren Design- und Qualitätsstandard in chinesischen Gigantofabriken mit 500.000 Menschen, die dort arbeiten, durchzusetzen, mit eigenen In-House-Factories, wenn ich das verstanden habe. Also quasi gibt dabei, bei, wie heißt der nochmal, dieses riesen Foxconn. Foxconn. Ja? Das, da erscheint mir in einem Markt, wie der so auch durch monopolisiert und auch durchstandardisiert ist wie Amerika, das, und vielleicht auch Europa theoretisch, das ist letztlich so einfach wie McDonald's sein Franchise. Du kommst mir vor wie jemand, der sagt, das mit dem Franchise-System für Imbissbuden kann nie geben, weil dauernd hast du irgendwie Kakerlaken in der Küche und es wird dann irgendwie das Frittenfett alt.
Ja.
Und trotzdem gibt es McDonald's Franchise-Systeme.
Ja, aber McDonald's verkauft auch was anderes als Apple. McDonald's verkauft, hier gibt's billig, weitestgehend billig standardisierte Burger, und Apple verkauft dieses Gefühl, dass mit dem Aufreißen der Packung, wenn du überhaupt aufreißen musst, alles in Ordnung ist. Mhm. Und dieses Gefühl kannst du meiner Meinung nach nicht mit bestimmten Dingen aufrechterhalten, weil du da in Kritik hineinläufst, die du einfach schwer kontrollieren kannst. Mhm. Und vielleicht bin ich jetzt gerade gebrandmarkt, weil ich gerade selber ein Haus mit ausbaue,
ja, okay,
und dadurch aber auch mit viel mit Baumängel und, ja, und solchen Sachen zu tun habe. Mhm. Und ich glaube, das ist zu analog, Hausbau.
Vielleicht bin ich mit derselben Beschäftigung mit Autos so skeptisch, dass Apple es wirklich schaffen könnte.
Stimmt, du bist ja richtig.
Aber das stimmt nicht. Ich glaube, Apple könnte das. Sie haben die Branding-Klasse und die Qualität, ja, wirklich diesen Automarkt. Sie hätten es einfach, ja, weil sie könnten sich einen etablierten, guten Hersteller sowieso einfach mal kaufen. Beziehungsweise ich würde es Ihnen empfehlen, dass Sie einfach Magna Steyr kaufen, weil das ist, oder zumindest dessen Dienste benutzen, weil das ist praktisch, Magna Steyr ist ein komplettes Automobilunternehmen, das nur eins nicht hat, keine Marke. Das ist quasi nur diesen letzten Schritt, den machen sie nicht, ne? Und ansonsten stellen sie alles zur Verfügung, was ein Auto braucht, von Design bis zur letzten Schraube. Brauchst nichts zu machen, du kannst alles bei denen bestellen. Also Apple könnte denen quasi mit denen was Interessantes aufbauen. Ich glaube nur, Autos töten auch und Häuser eher weniger. Also ich glaube, das ist vielleicht sogar mit so der Schritt, dass sie sagen, hey, wir sind so eine tolle und interessante Marke, wir können so, wenn dann irgendeiner der Fahrer mit unserem Auto Kinder umbringt, das...
Aber das fährt doch von alleine, Gregor.
Auch wenn es von alleine, gut, das wäre jetzt, du würdest sagen, wenn sie es machen, machen sie so einen Gamechanger, dass sie von vornherein nur ein Auto...
So wie Google dran arbeitet, ja.
Ja, gut, dann können sie aber jetzt im jetzigen Moment auch noch nicht da sein, weil das um diese absolute Fail-Safe-Sicherheit zu haben eines autonomen Autos, behaupte ich, braucht man 3 bis 4 so Entwicklungszyklen. Und das werden dann eher 12 bis 15 Jahre, bis das, glaube ich, der Markt so reif ist, dass Apple reingehen kann. Aber wie gesagt, die Automobilhersteller sind jetzt alle aufgewacht und arbeiten mit richtig großen Schritten dran, das, was sie sowieso schon haben, quasi zu integrieren, ne? Und aber ich bin mir sicher, dass bei Apple schon Leute in so einem Strategiegremium sitzen und solche Überlegungen, wie wir sie jetzt anstellen, durchaus machen, weil sie einfach sehen, dass ihre Marke im technologischen und im Designbereich so stark ist. Vielleicht wird das Dritte dann auch sein, dass sie Wearables in 10 bis 15 Jahren machen, ja. Die quasi vieles von dem wieder noch viel hautfreundlicher liefern als das, was die Uhr kann. Ich glaube übrigens, dass die Uhr sich sehr, sehr stark noch auffächern wird. Es wird genau das Gegenteil sein, was sonst diese sehr starken Fokussierungen sein. Also diese ganze, das sieht man jetzt schon die Lounge-Geschichte, sind ja irgendwie 15 oder 16 Modelle, ohne jetzt die ganzen das Armband, ja, mit dem Ding verbunden. Das sieht also eher so aus wie so eine Samsung Galaxy Familie, ne? Schon auf den ersten
Ungewohnt Start. War das auch, Herr.
Ja. Und ich bin mir sicher, da kommen die Scuba-Dinger, da kommen Brillanten besetzt, eine Hip-Hop-Version, so eine ultra große ist, wo du wirklich fast den Bildschirm. Also, das wird alles kommen und das wird so ein eigenes, beständiges Ökosystem werden. Das, ich glaube total an den Erfolg und vor allen Dingen der Netzwerkeffekt, den du jetzt ja noch gar nicht mit dieser Uhr hast. Also du bist ja jetzt quasi wirklich nur noch so ein Alleinplayer und du bist schon so grundbefriedigt, dass diese Potenzierung der Möglichkeiten, die dann erst in 3-4 Jahren, wenn auch ich eine habe und wir uns, während wir podcasten, uns hier so gegenseitig tappen und quasi.
Ja, und ich sage, Mensch, was rege ich dich denn so auf? Dein Puls ist ganz hoch.
Ja, oder dich so zum nächsten Kapitel überleite.
Ja.
Und ich glaube ja, das wird dann weitergehen und ich du hattest mir das ja vorhin schon gezeigt und ich war so ein bisschen, ich hoffe, ich habe dich nicht enttäuscht, weil ich so ein bisschen underwhelmed war, aber ich bin deswegen einfach underwhelmed, weil ich dieses Produkt schon passiv, schon seit 9 Monaten einfach verfolge und einfach, das ist schon bei mir so mental eingepreist, dass das was ganz Tolles ist, nur ich bin kein Early Adopter, ich bin dritte Generation, ne? Ich gehe in reife Märkte, um zu sehen, wo vielleicht kommt da noch was viel Tolleres als die erste Apple Watch Generation. Da will ich noch ein bisschen abwarten. Ich hätte ganz gerne auch noch ein etwas kantigeres Modell, also nicht vom Tragegefühl, sondern so vom
iPhone 5 Modell.
Ja, so ein bisschen. Ja. Da kommt noch einiges und und ich stelle mir auch vor, dass irgendwann vielleicht dann so holographische Spielereien da am Handgelenk, das gibt's ja im Science-Fiction-Bereich auch schon, dass dann wirklich, dass man da ja so ein Rubik's Cube quasi so im Handumdrehen doch so ein bisschen lösen kann und alles ziemlich toll. Und wo stehen wir jetzt?
Wir stehen jetzt bei 2 Stunden, 9 Minuten und beim nächsten Ton, 50 Sekunden. Das heißt, wir sind schon über der Zeit.
We are done and out.
Und ich finde, mit dass du nur in Reifemärkte gehst, können wir auch wunderbar diesen Podcast beschließen.
Dankeschön.
Dann haben wir geredet heute über Mad Max und Apple Watch. Das ist ja auch eine interessante Mischung. Mhm. Da waren wir total up to date irgendwie. Ein bisschen zu spät, aber ziemlich up to date. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja. Ciao.